Da, wo meine Interessen aufhören, nämlich irgendwie, ich habe keine Lust, Fraß zu essen oder es geht von bis. Und wo die Interessen des Restaurants dann oder des Kellners wiederum anfangen, ich will dir aber ein billiges Essen hier irgendwie unterjubeln, da ist die Grenze.
Und hat mit einem Lächeln die größten Unverschämtheiten von sich gegeben. Und das war, da habe ich tagelang dran zu knacken gehabt, das muss ich schon sagen.
Das Halten von Grenzen umfasst zwei grundlegende menschliche Sehnsüchte. Die Sehnsucht nach Einbindung und die Sehnsucht nach Unabhängigkeit, Distanz.
Wo höre ich auf? Eben auch psychisch. Wo höre ich auf, wenn man sich das mal als Raum vorstellt? Und wo fängt der Raum des anderen an?
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Leon, ich grüße dich aus Berlin. Blauer Himmel.
Der feine Herr in der Hauptstadt, was geht ab?
Ich war hier und dort und war bei deinen Freunden und Bewunderern von Sat1 Frühstücksfernsehen.
Wie war's?
Ein Herz und eine Seele. Das ist ja mal ein großes Hallo.
Ja.
Und über dich reden sie auch nur in den höchsten Tönen bis in die letzte Abteilung. Ein feiner Kerl. Und ich konnte natürlich nur beipflichten. Ja, hat mal wieder Riesenspaß gemacht. Man muss nur so früh aufstehen. Ich bin 5:30 aufgestanden.
Das wäre auch nach wie vor nichts für mich. Der eine Moderator hat mir erzählt, du kriegst das irgendwann, dann trainierst du dich da dran. Aber er wäre nichts für mich. Der geht dann irgendwie um 20 Uhr pennen. Ich bin so ein Abendtyp.
Gott, naja.
Okay, was hast du denn erzählt? Was hattest du zu promoten? War schon mal irgendein Gast so im Frühstücksfernsehen einfach nur so?
Heute. Während des Gesprächs fiel mir auf, ich habe ja gar nichts zu vermarkten. Ja, ich bin jetzt wieder auf Tour, so die letzten 3 Monate der Tour, aber ist gut verkauft. Von daher haben wir uns einfach nett unterhalten. Ist ja auch mal schön, wenn man keinen Druck in eine Richtung hat.
Die haben sich wahrscheinlich gefragt, was will der hier? Wann packt der sein Buch aus, seine neue Hautcreme, sein weiß ich was?
Ja. Meinst du, Hautcreme wäre noch was? Du weißt ja, kennst du diesen Moment, wenn man sich selber in den Monitoren sieht, so feinstens ausgeleuchtet und stellt fest, jo, gut und gerne 5 Kilo zu viel?
Ich hab hier ein Foto bekommen letztens von einem Zeitungsartikel, wo ich drin war. Das wurde dann in die WG-Gruppe gestellt. Erster Kommentar: Der Junge ist aber auch gut im Saft. Und es war,
hört man gern.
War wieder so ein Moment. Ach ja. Also einerseits jetzt gerade so, wo das Jahr noch so jung ist, natürlich, da macht man sich die Vorsätze, da will man ran an den Körper. Und andererseits, wir haben doch hier schon so oft beleuchtet, guck nicht nur von außen drauf, die paar Kilos.
Stimmt.
Das war,
wir predigen es immer und denken dann selber, ich will jetzt doch das Sixpack haben, aber das wird nichts mehr.
Interessante Beobachtung dazu von mir letztens, an mir selber vorgenommen. Ich habe nach wie vor den Eindruck, es treibt mich sowieso sehr, sehr um, womit wurde ich wie sozialisiert und was macht auch mein Geschmack aus, was mir gefällt, wie ich so auf andere Menschen gucke, wo kommt das her, ne? Wir haben ja hier schon über ganz viele Themen gesprochen, Rassismus, Sexismus, wo du immer wieder feststellst, fuck, das wirkt doch viel stärker in dir drin, als du das wolltest, dir zugestehst.
Ja.
Und stimmt. Das gilt für mich eben auch definitiv bei der Optik, dass ich so das Gefühl habe, wie wäre jetzt das Bild? Wenn du dir so ein Blickfeld anguckst, also wenn du jetzt 2 Hände mal neben deine Augen nimmst, ne, dann kannst du dir ja quasi das Blickfeld einschränken, wie so Scheuklappen. Ja. Und dann habe ich das Gefühl, mein Blick auf, dass ich jemanden schön finde, ist total eng. So ein paar Kilo zu viel, dann passt mir das schon nicht, ne? Irgendwie, weiß ich nicht meine Lieblingshaarfarbe, dann bin ich schon, und dann denke ich mir jedes Mal, das ist eigentlich traurig. Und wieso ist das so eng? Und dann dachte ich, ja gut, aber selbst wenn ich das mal weiter hinkriege, also die Scheuklappen so ein bisschen abstelle, wird das eng bleiben. Und habe dann letztens, weil ich immer dachte, also das ist jetzt das Beispiel, was ich beobachtet habe, Beinbehaarung bei Frauen. Dass das nichts für mich ist. So, ich denken würde, wie Rückenhaare beim Mann finde ich auch total, ist einfach auch nicht meins, obwohl ich mit dem Schicksal durchaus zu hadern habe. Und dann habe ich aber das bei einer Freundin gesehen und dachte, ach so schlimm, beziehungsweise merkte so, während du früher da vielleicht wirklich von abgeturnt wärst, dachte ich jetzt so, ach ja, ist immer noch nicht meins, aber da hat sich's schon gelockert. Also weißt du, was ich meine? Dass selbst so tiefe Schönheitsideale, die irgendwie in dich reingebrannt wurden als Kind bei weiß ich nicht, American Pie oder im Disney-Film, wo die Frauen auch alle gleich aussehen, zumindest die Guten, dass das nachlässt.
Es sind ja auch Konditionierungen, oder?
Ja.
Und ich hab's ja immer wieder gesagt und das ist auch mein Credo, fürs Leben. Alles ist eine Frage der Konditionierung. Mhm. Mhm. Und wem sage ich das? Vielleicht machen wir auch was dazu, aber man kann sich auch umkonditionieren in bestimmten Dingen.
Dazu passt ja ganz gut, dass viele Leute glauben, man könnte Sachen aus seinem Kopf löschen. Und das scheint nicht der Fall zu sein. Da spricht die Forschung, die Gedächtnisforschung immer wieder gegen. Also es scheint was zu bleiben, vor allem scheinen Spuren zu bleiben. Aber Wir sind offenbar durchaus in der Lage, umzulernen. Also was Neues drüber zu legen.
Also da klingt vielleicht Umprogrammierung auch zu technisch, zu sehr nach Elon Musk.
Ja.
Umlernen finde ich besser, ja.
Genau, umlernen. Und dann, also am Ende läuft es ja immer auf die Frage hinaus, woher kommt dein Geschmack? Was findest du attraktiv? Das ist ja jetzt nicht Gott gegeben, dass du sagst, rasierte Beine sind schön. Das hat dir irgendwer beigebracht, damit bist du groß geworden. Das wurde als Schönheitsideal aus der Taufe gehoben. Und jetzt merkst du, das verändert sich vielleicht. Ich bin nach wie vor skeptisch, ob ich in diesem Leben das noch irgendwann attraktiv finde von mir aus, aber dass ich so sage, ach, es ist mir egaler, ne? Oder es verändert sich eben was in mir, ich lerne um, das habe ich mit großer Faszination festgestellt.
Naja, wer weiß, was so 5 Jahre geiselhaft im Irak mal mit dir machen. Ich als Komiker kann ja frei von der Leber sprechen, aber eine Freundin von mir, die etwas kräftiger ist, aber sehr selbstbewusst etwas kräftiger, hat kein Problem damit und hat in Tunesien Urlaub gemacht und sie sagt, ich war so umschwärmt wie noch nie. Ah, okay. Und dann scheint ja allein schon da, und das ist ja Luftlinie gar nicht so weit von uns, schon wieder ein ganz anderes Schönheitsideal vorzuherrschen.
Klar, total. Das meine ich ja. Das ist halt einfach, dass wenn man das nicht hinterfragt und wenn man sowas einfach mal so annimmt, ich möchte da nochmal sehr die Instagram-Seite Glanz und Natur empfehlen. Die haben Themen, wo ich erst so dachte, betrifft mich überhaupt nicht und habe ich nichts mit zu tun. Aber wenn man den folgt und immer wieder was präsentiert bekommt, dann fängst du plötzlich an zu hinterfragen und anders zu gucken. Das fand ich echt eine. Ich fand es echt ganz geil.
Die geht aber teilweise ganz schön weit, ne?
Total.
Man denkt, hui.
Total. Ja, aber sonst muss man ja auch dazu sagen, sonst ändert sich ja nichts. Weißt du? Wenn du dann nämlich sagst, ich muss ja jetzt nicht dann irgendwie sagen, boah, so ein richtiger Pelz am Rücken, den finde ich geil. Oder, weiß ich nicht, 20 Zentimeter lange Beinhaare, die dann gekämmt und zu Zöpfen geflochten werden, sind sexy. Aber dass du vielleicht sagst, ja, dass das dann da so aalglatt rasiert sein muss und nur das findest du irgendwie scharf, dass sich sowas verändert, das gehört doch auch dazu.
Ja, ja.
Naja,
und lange. Ja, wenn man sich da so anders, ja, jetzt hätte ich beinahe wieder programmieren gesagt, wenn man da umlernen kann, dann ist es ja fast berauschend, sich vorzustellen, wie man an anderen Stellen eben auch umlernen kann.
Ja.
Ich finde das eigentlich eine richtig positive Aussage.
Guck. Ja. Ja. Ich habe apropos Lernen was für dich dabei, den Hoche der Woche. Das ist ein Ding. Also ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast, aber es macht mein Hirn fertig seit Tagen, seit Wochen, seitdem ich mich damit beschäftige. Hast du schon von ChatGPT gehört?
Nein, also alles an dem, was du gesagt hast, kommt mir total unbekannt vor.
Okay, pass auf. Das Ganze ist ein Produkt. So wie ich würde das auch wirklich Produkt nennen. Es ist zwar quasi Open Source, man kann da dran, aber die fangen jetzt schon an, das zu kommerzialisieren. OpenAI ist das Unternehmen dahinter. 2015 gegründet von unter anderem Elon Musk im Silicon Valley.
Und es ist künstliche Intelligenz. Alle sozusagen mitwirken können.
War mal eine gemeinnützige Organisation. Heute sammelt das Unternehmen dann Milliarden Dollar ein, unter anderem von Microsoft. Die haben, glaube ich, lass mich gucken, 10 Milliarden Dollar investiert für rund 49% des Unternehmens. Dann, das hat mich fast noch mehr alarmiert, so zumindest munkelt man, gab es bei Google die Red Flag. Also Google hat gesagt, rote Flagge hoch, dieses Unternehmen beziehungsweise dieses neue Ding, ChatGPT, ist so krass, dass wir hier richtig in Panik geraten. Alarmstufe rot. So, warum? Warum das Ganze? Und was ist das überhaupt?
ChatGPT. Dazu muss man vielleicht auch, damit man alle anderen mit auf diese Ebene hebt, sagen, dass, wenn Google das schon sagt, dann hat das was zu bedeuten. Weil Google verfügt über so viel Information, dass sie intern schon die Direktive ausgegeben haben, das nicht öffentlich breitzutreten, wie viel Marktmacht sie über die vorhandene Software, über die Algorithmen schon haben. Weil sonst würden jetzt schon Gesetze vorgelegt, die versuchen würden, das einzuschränken. Google hat da fast 10 Jahre Vorsprung gegenüber allen anderen Firmen. Aber wenn die schon sagen, oh, das wird gefährlich, dann müssen wir jetzt wirklich alle uns mal konzentrieren, was
du gerade sagst. Und vor allem, wenn man, wie du, noch nicht davon gehört hast, weil das Krasse ist, jetzt davon zu hören, ist das eine, aber ich hab das auch ausprobiert. So, was ist das Ganze? Das Ganze ist ein AI unterstütze also ein künstlicher Intelligenz-Chatbot. Das heißt, das, was du vielleicht bisher so kennst von so einer Webseite wie IKEA, wo dann rechts plötzlich aufpoppt, haben sie eine Frage, chatten sie mit mir und du denkst, wie blöd haltet ihr mich, dass ich so dumm wäre, mit einer Maschine chatten zu wollen, weißt du? Also ich kann mir immer so dumm vor, wenn ich mit einer Maschine chatte. Das Ding ist im Prinzip ganz ähnlich, aber es ist ist auf einem neuen Level und nicht technisch, ja. Also die machen nach wie vor das Gleiche. Die haben Blogs, Webseiten, Bücher, online verfügbare Inhalte bis 2021 gelesen. Einfach alles von dieser, oder nicht alles, aber sehr, sehr, sehr vieles von dieser künstlichen Intelligenz lesen lassen und die daraus lernen lassen. Und jetzt kommt das
und
Teil.
Und jeden Tag mehr. Immer weiter.
Ja. Also jetzt haben sie erstmal bis 21 einen Cut gemacht, aber wir können uns ja vorstellen, wenn wir noch stärkere Computer hätten und wenn wir noch mehr Daten haben, die online verfügbar sind, wie viel dieses Ding dann lernen kann. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir testen das einfach. Ich habe es hier vor mir offen. Das Ganze ist so eine graue Webseite, da kann man sich anmelden und kriegt dann sofort ein Login, kostet 0 Euro und die Macht des Ganzen wird dir erst bewusst, wenn du es testest. Pass auf, sag mir irgendein Thema, also sag mir irgendwas, worüber du vielleicht in der Schule einen Aufsatz schreiben müsstest. Denn Achtung, dabei hilft dir dieses Teil in einem Ausmaße, das ist irre. Sag mal ein Thema. So, Deutsch, Bio, Mathe.
Kann auch aus der Literatur sein.
Auch Literatur.
Dann nehme ich einfach mein Lieblingsbuch von T.C. Boyle. Das ist Wassermusik. Jederzeit gerne ein Referat drüber halten.
So, hey, kannst du mir helfen? Ich tipp's ein, ne? Ein Essay über Wassermusik zu schreiben. Antwort kommt jetzt. Und das tippt jetzt in Echtzeit, ich glaube es kann 15 Sprachen und du musst jetzt einfach mal merken, wie perfekt das Deutsch ist alleine von dem Teil. Ich lese die Antwort vor, die hier gerade vor mir anfängt zu entstehen, der generiert die.
Aber er legt schon los.
Er legt schon los. Ich kann dir gerne helfen, ein Essay über Wassermusik von T.C. Boyle zu schreiben. Ein möglicher Aufbau für dein Essay könnte folgendermaßen aussehen. Einleitung. Erkläre kurz das Buch Wassermusik und die wichtigsten Themen, die darin behandelt werden. Hauptteil. Analyse der einzelnen Erzählungen aus Wassermusik. Du kannst dich auf bestimmte Aspekte konzentrieren, wie zum Beispiel die Darstellung von Umweltverschmutzung, Beziehungen oder menschlicher Natur. Schluss. Zusammenfassung deiner Analyse und persönliche Meinung über das Buch. So, bis hierhin würde ich sagen, dass der so formulieren kann, ist schon heftig, aber das hat mich jetzt inhaltlich natürlich noch nicht, ne? Weil ich ein fauler Schüler bin, sage ich jetzt, okay, danke, ich tipp's ein, schreib mir bitte die Einleitung. Und jetzt musst du dir vorstellen, der tippt jetzt schon, ich lese es gleich vor, dass ich mit meinen beiden Lehrereltern im Restaurant saß und denen gesagt habe, ey, habt ihr schon von ChatGPT gehört? Und die sagten, nie gehört. Und dann sage ich, ihr seid ja zum Glück keine Lehrer mehr, aber ihr könntet keinen einzigen Aufsatz mehr abverlangen.
Nein,
und dann meint meine Mutter, ja, zeig doch mal. Und dann sage ich, okay, sag mir irgendeinen Aufsatz. Und dann sagt sie Löcher. Kannte ich gar nicht das Buch? Okay, dann tippe ich ein, schreib mir ein Essay über Löcher. Dann fängt das an zu schreiben. Lese ich das vor, sagt meine Mutter, oh, ich bin ja Hauptschullehrerin, da würde mir sofort auffallen, dass das keiner meiner Schüler geschrieben hat. Dann habe ich gesagt, kein Problem, Mutter. Habe ich gesagt, hey, ChatGPT, schreib mir diesen Aufsatz nochmal in etwas einfacherer Sprache. Ich hätte auch sagen können, etwas dümmer. Dann fängt der an, das komplett umzuformulieren mit viel einfacheren Sätzen, viel einfacheren Wörtern und denkst, Alter, das Teil redet mit dir. Ein befreundeter ITler hat mir gesagt, ich habe ein bisschen mit dem Ding gechattet und irgendwann fing das an, mir Fragen zu stellen. Also, ich lese mal die Einleitung vor.
Ja.
Gerne. Hier ist eine mögliche Einleitung für dein Essay. In seiner Erzählungssammlung Wassermusik thematisiert T.C. Boyle auf eindringliche Weise verschiedene Aspekte unserer Beziehung zur Umwelt und der menschlichen Natur. Boyle zeichnet sich durch seine präzise Beobachtungsgabe und seinen scharfen Sinn für Ironie aus, welche es ihm ermöglichen, die Leser auf eine Reise in die Abgründe der menschlichen Psyche und die Auswirkungen unseres Handelns auf die Natur mitzunehmen. Er schafft es, auf eine einzigartige Weise seine Botschaft zu vermitteln und das Bewusstsein der Leser für die Umweltprobleme zu schärfen. In diesem Essay werde ich mich mit den verschiedenen Themen, dem Stil und der Technik von Wassermusik beschäftigen und zeigen, wie Boyle es schafft, die Leser zum Nachdenken über unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt und uns selbst anzuregen. Also, ist das so nicht krank?
Ich muss dir jetzt gleich auch nochmal was dazu sagen, aber ich habe gerade schon im Hinterkopf gedacht, mein nächstes Programm schreibt sich von ganz allein. Sagte man früher so eher lapidar, aber es stimmt ja mittlerweile. So, und zwar, ich habe dir gesagt, ich habe nicht davon gehört, das stimmt nicht ganz. Ich wusste nur nicht mehr die Bezeichnung. Und habe damit noch nie gearbeitet. Aber mein Patensohn, der hat beschäftigt sich damit. Der schreibt ja schon fast hobbymäßig ab und zu mal an neuen Software, an neuer Software. Der muss wirklich, wenn du da eine Doktorandenstelle hast, dann forschst du wirklich 4, 5, 6 Jahre, bis du deine Doktorarbeit schreiben kannst. Der hat mit ChatGPT seine Doktorarbeit nachgestellt.
Ja.
Und wie gesagt, er hat 5 Jahre geforscht. Und er sagt, das, was da rauskam, war nahe dran an dem, was er über Jahre niedergeschrieben hat.
Das eröffnet ja wirklich neue Perspektiven. Das ist deswegen für mich auch ein psychologisches Thema. Es gibt, wenn es um die künstliche Intelligenz geht, ein Phänomen, was immer wieder von den AI-Forschern kritisiert wird, nämlich immer wenn ein Computer, wenn die Computer was Neues können, wo du dann sagst, boah, ja, einerseits heftig, aber andererseits, ja, es bleibt aber ein Computer.
Ja.
Wäre das vor 50 Jahren, wenn der Computer das hier vor 50 Jahren gekonnt hätte, so krass gewesen, dass wir gesagt hätten, okay, das ist jetzt wirklich echte Intelligenz. Und dass sich also quasi immer unsere Standards einfach weiter verschieben, weil wir gar nicht merken, wie viel mehr diese Computer mittlerweile können, dass wir dann sagen, ja, dass jetzt hier so ein Computer so einen Text schreiben kann, naja. Aber du musst dir jetzt einfach nur noch vorstellen, ich habe das auch mal ausprobiert bei Google dann diesen Text reingepackt und habe den da vorlesen lassen. Also natürlich, wenn wir jetzt hier diesen Podcast machen, das war für mich natürlich der nächste Schritt, dann fließt da eine Kreativität rein. Wir generieren selber Inhalte, wir überlegen uns Sachen, wir verbinden Dinge zu absurden neuen Kontexten und das macht dann das Menschliche. Aber wäre das jetzt unvorstellbar, dass das Teil das irgendwann auch könnte?
Es ist im Moment, wo wir da gerade drüber sprechen, so vorstellbar. Das heißt, wir müssen schräg bleiben. Wir müssen sehr individuell bleiben.
Genau, das war auch mein Fazit.
Sonst schlägt uns das Ding innerhalb der nächsten 12 Monate schon.
Du musst schräg bleiben. Ein Bekannter von mir hat gesagt, dieser Splitter im Auge, wie du auf die Welt guckst. Wenn das ein Balken ist, ist es fast noch besser. Du musst schräg bleiben, du musst unvorhersehbar bleiben. Und ich habe mich auch gefragt, was wird das jetzt, mal ganz konkret für Schülerinnen, was wird das heißen? Weil der Skill, einen Aufsatz über ein Buch zu schreiben, als Hausarbeit, der ist gleich null mehr. Der wird so genauso gebraucht wie ich jetzt mittlerweile, wenn du deinen Vater fragst. Du hast mir doch gestern dieses Meme geschickt von der Instagram-Seite, wo so ein Typ so Dads nachmacht. Und da war ja ein so ein Ding auch, ich habe es angeguckt, dann wenn ein Vater Besuch bekommt, wie ist das? Dann kommen die Gäste rein, dann sagt er, und sei der gut hergekommen, wo sei der lang gefahren? A3, Eier und dann B54, ne? Ja, da musst du die 7. Ausfahrt nehmen und dann nach da Kassel-Rauxel raus, da bin ich immer und dann Vorsicht bei der Landstraße, nicht links abbiegen, was die meisten machen, sondern rechts und dann kommst du auf die A1 ist da. So. Das sind Väter. Ich kann das nicht mehr. Überhaupt nicht. Ich weiß gefühlt, wo keine einzige Autobahn ist. Macht für mich Google Maps. Was ist mit, aber ich kann Texte schreiben und würde sagen, ich habe mich viel in der Schule mit Texten beschäftigen müssen und finde das auch eine Fähigkeit, die was wert ist. Wie es früher wert war, zu wissen, wo welche Autobahn ist. Heute habe ich das Gefühl, verlieren bestimmte Dinge ihren Wert. Nicht, dass ich das nicht bewundere, wenn mein Vater die Autobahn weiß, aber es ist einfach viel weniger wert. So als würdest du sagen, hör mal, ich weiß noch, wie man eine Kutsche baut, dann wird jeder sagen, ist ja toll, dass du das noch weißt, aber wir brauchen keine Kutschen mehr. So, wir brauchen nicht mehr zu wissen, wo es ist.
Nimm das Einfachste, was früher einen hohen Wert hatte, dieses lexikale Wissen.
Ja.
Ne? Wann hat Mozart gelebt, was hat er geschrieben? Es ist ja auch so. Du kannst doch besser schnell eben nachschauen und dann hast du es ganz genau.
Stell dir vor, du müsstest nicht mehr nachschauen. Stell dir vor, Elon Musk kriegt das hin mit seinem, wie heißt das, Neuralink. Da versuchen die eine Art Nähmaschine zu bauen, um dir an Neuronen im Kopf ranzukommen mit so einem kleinen Interface, das an dir dran ist.
Ja.
Und jetzt stell dir mal vor, also das finde ich jetzt nicht unvorstellbar. Ich denke an ein Wort, sehr bewusst, ne? Ich glaube, dass die so diffuse Gedanken packen, bin ich unsicher. Aber ich denke jetzt, was für Musik. Und das Neuralink lädt das Ganze, während ich daran denke. Ich bin im Gespräch mit dir und du sagst, hey Leon, hast du eigentlich Wassermusik gelesen? Und ich denke, Wassermusik. Und in dem Moment habe ich meine Google Glasses an und dann fängt es an, dass darauf Infos aufploppen. Wassermusik ist ein Roman von T.C. Boyle, in dem es um unseren ironischen, zynischen Umgang mit der Natur geht. So, also du,
was stell passiert mal vor, es wird sofort in deinen internen Speicher gespielt.
Noch geiler.
Dass du auch wirklich der Meinung bist, du hast das Buch gelesen. Oder es ist so, als hättest du das Buch gelesen. Ja, jetzt könnte ich ja einerseits so reagieren, dass ich sage, oh Gott, das macht mir Angst. Oder ich reagiere so, dass ich sage, oh, da freue ich mich drauf. Das wird ja eine tolle Zukunft.
Und was würdest du nehmen?
Ja, ich brauche dieses Interface. Zack, rein in mein Hirn. Du weißt ja, ich wollte unbedingt diese Oculus-Brille kaufen, aber da halte ich mich jetzt gar nicht mit auf. Ich möchte direkt den USB-Anschluss hinter meiner linken Ohrmuschel und dann wird das aber ein schönes Wochenende, das sage ich dir. Dann klappt das vielleicht doch noch mit Kylie Minogue.
Mir macht das schon, ich weiß auch nicht, ob es Angst macht, aber es macht mir einen heiden Respekt. Und ich glaube, es wird drastisch verändern. Du hast das gerade eben so schön gesagt, welche Fähigkeiten von uns in Zukunft noch verlangt werden. Es wird ein Umdenken in der Schule verlangen. Ich denke aber auch an meine Forschung. Es wird ein Umdenken bei Forschungsarbeiten, bei Uni verlangen, weil das 27, wenn du Paper liest zu einem Thema, damals, ich habe zu Frauen in Führungspositionen geforscht und dann guckst du dir eine Studie nach der anderen an und alle schreiben immer sehr ähnliche Einleitungen und definieren die Begriffe und du denkst, jetzt mache ich das nochmal, ich muss es ein bisschen anders formulieren, weil man will es ja nicht abschreiben, aber im Endeffekt müssen wir alle einmal in der Einleitung dasselbe sagen.
Genau, hat keinen und Wert. Die Form ist relativ klar, es hat keinen Wert, ja.
Das könnte der Computer.
Was macht das jetzt mit dir? Wie wirst du oder wie siehst du die Zukunft dadurch anders? Werden dann die besonders individuell sind und besonders viel Persönlichkeit haben, dann profitieren?
Also zwei Gedanken. Einmal, die Wissen generieren und nicht nur wiedergeben, die werden nach vorne kommen. Weil ChatGPT nimmt vorhandenes Wissen, im Übrigen einfach so, ohne dafür einen Cent zu bezahlen, und bereitet das für dich auf. Deswegen hat ja auch Google so einen Schiss. Weil warum soll ich noch bei Google was eintippen? Weiß ich nicht, wie baut man eine Batterie aus einer Zitrone und einem Pfennig, wenn ich einfach von ChatGPT direkt die Erklärung bekomme. Und das heißt also einmal...
Ja, aber Google verfügt doch über dieses Wissen. Also,
ja, aber sie können es ja noch nicht so aufbereiten. Google sagt dir dann, hier ist ein Link mit einer Webseite, wo du dann 10-mal scrollen musst und dann hast du Glück, dass da irgendwer das vielleicht irgendwie beschreibt. ChatGPT antwortet sofort.
Die sind doch mit Sicherheit da am Ball, das gibt's doch gar nicht.
Kann ich mir vorstellen. Microsoft, wie gesagt, 10 Milliarden erstmal investiert. Also für mich war so der Punkt, Wissen generieren ist zentral. Die Verknüpfung von Wissen und vor allem auf absurde Weise wird immer wichtiger. Alles, was irgendwie repetitiv ist, was schon da ist, was du einfach nur aufschreibst, wird nochmal an Wertigkeit verlieren. Also ich könnte mir vorstellen, dass so Leute, die irgendwie so im Newsroom von einer Zeitung einfach so die Mitteilungen von der dpa in einen schönen Artikel dann fassen oder die irgendwie so einen albernen Text über irgendein Königshaus schreiben, das wird so sein wie mit den Amazon Prime Lieferantinnen, die dann irgendwann durch autonom fahrende Autos theoretisch ersetzbar wären. Also da wird sich so richtig viel verschieben.
Ja, jetzt gehen wir in den kreativen Bereich. Wird der nächste Mozart oder Beethoven aus einer Software kommen?
Und da war nämlich bei mir die Angst auch da, weil ich dachte, du kannst ja dann denken, ach ja, so eine Zusammenfassung von einem Text, was der Computer kann, das kann ich und ich kann ja noch viel mehr, deswegen muss ich da keine Angst haben. Bullshit. Wenn du jetzt sagst, was machst du denn, was mache ich denn? Ich für meinen Part suche Wissen zusammen, versuche das knackig, verständlich, irgendwie auch humorvoll auf die Bühne zu bringen. Warum sollte ein ChatGPT das nicht irgendwann können? Der sagt dann, ey Leon, das ist ja ganz witzig, wie du Angst erzählst, aber bist du schon mal auf die absurde Idee gekommen, Angst oder Sorgen mit Junkfood in Verbindung zu bringen? Dass du den Leuten mal erklärst, wenn man sich Sorgen macht, ist das eigentlich wie Burger essen. Du hast keinen Bock drauf und machst es trotzdem, weil es dich kurz befreit und später auf der Langstrecke macht es dich fertig. Und dann sitzt du da und denkst, ey, wie ist der jetzt auf diesen absurden Gedanken gekommen?
Okay, lass uns absurd bleiben.
Tja. Naja, ich musste das mit dir teilen, weil ich das Ding einfach heftig finde und weil ich mit dir wetten möchte, dass in diese Richtung, und das deswegen fand ich es auch so wichtig, dass wir darüber Bescheid wissen, das dürfen nicht die Elon Musks und sonstigen Peter Thiels oder wer auch immer irgendwie im Silicon Valley für sich alleine ausmachen. Das wird so radikal in unser Leben eingreifen, dass wir frühzeitig als Gesellschaft und als Demokratie mitdiskutieren und mitentscheiden müssen. Sonst machen die das unter sich aus und investieren irgendwelche Milliarden irgendwo rein und du kriegst am Ende das fertige Ergebnis und dann sagen die dir, tja Leon, das ist ja toll, dass du vor ein paar Jahren noch ein Buch geschrieben hast, das brauchst du nicht mehr machen, hier ist Besser fühlen 2, hat der Computer geschrieben und weißt du was, das ist noch lustiger und das ist noch verständlicher.
Ja, oder dass man sagt, pass auf, ein 1er Abi kostet 100.000 und die besser verdienen, könnten dann für ihre Tochter direkt ein 1er Abi buchen.
Wobei ich sagen würde, die besser verdienen werden dank pränataler Diagnostik demnächst direkt auch klügere Kinder schon vor der Geburt kaufen können.
Die machen das Abi dann ganz easy. Genau darum geht's in T.C. Boyles neuesten Buch, wo man, das spielt so, ich glaube, 30 Jahre weiter oder 25 Jahre weiter, wo ganz normal ist, dass man sich sein Kind zusammenstellt, so designt. blaue Augen, welcher IQ, wie viel Sprachen und so weiter. Ja, sehr interessant. Halt uns auf dem Laufenden.
Werde ich.
Ey, wenn das, also mich als Komiker betrifft's nicht, aber.
Sagst du noch?
Diese ganzen anderen Komiker betrifft's natürlich. Übrigens, weißt du die? Ja, ich bin eine Legende. Wie willst du denn sowas nachbauen?
Hey, ChatGPT, ja? Schreib mir das neue Programm von Hazel Brugger. Und dann geht's los.
Oh genau. Gott. Und oder du sagst, schreib mir das neue Programm von Atze Schröder und die Software stürzt ab.
Ja.
Also so stelle ich mir das vor. Übrigens, kennst du die häufigste Sexstellung der Deutschen?
Jetzt sind wir wieder bei der Pornostatistik. Nein, bitte.
Ich sag's dir, er unten, keiner oben.
Verfall ich in meinen Dad-Joke-Husten. Was hast du den denn aufgetrieben?
Der ist einfach gut.
Ja, ist gut.
Der ist einfach und gut. So.
Ja.
Und wir mussten ja jetzt da mal raus. Und ich wollte eine Überleitung finden zu dem,
perfekt,
was wir heute überhaupt vorhaben. Ich sage ja zu nein. So habe ich es schon mal angekündigt. Aber heute geht es tatsächlich um Abgrenzung, oder?
Richtig. Ein Wunschthema von dir. Und ich finde, wenn sich hier jemand so vehement wie du, du hast mich ja quasi über WhatsApp angebrüllt, Leon, wir müssen dieses Thema machen. Und ich wusste erst nicht.
Ich hab dich überredet.
Du hast mich überredet. Ja, musstest du gar nicht, weil nach erster schneller Anrecherche habe ich schon festgestellt, wir sind heute auf einer Goldader unterwegs. Also wir haben heute ein Thema, das wird richtig knallen. Ich war aber erst skeptisch und deswegen musst du jetzt erstmal erklären, wieso, weil das weiß ich natürlich auch noch nicht. Wieso interessiert dich dieses Thema Grenzen setzen, sich abgrenzen so sehr?
Wie du weißt, habe ich ja oft Probleme mit dem Nein sagen. Und ich bin ja nicht nur harmoniebedürftig, sondern harmoniesüchtig. Ich hatte jetzt wieder ein Gespräch mit Stefanie Stahl. Und das habe ich dann zum Anlass genommen, nochmal weiter über mich nachzudenken und zu gucken, warum macht mir das so Probleme. Dann hatte ich ein Gespräch mit Dr. Jörg Bernardi, einer unserer jungen Philosophen im Freundeskreis, würde ich mal sagen.
Ja.
Und der hat mich auf einen schönen Gedanken gebracht. Er meinte, Nein sagen ist eben auch ein Stück Freiheit. Mhm. Mit Jörg ist ja so, man kann ja stundenlang mit ihm im wahrsten Sinne des Wortes philosophieren. Und er meinte, die Fähigkeit, das Wort Nein auszusprechen, ist der erste Schritt zur Freiheit. Da habe ich lange drüber nachgedacht und das stimmt. Ich würde es komprimieren darauf, dass das Wort Nein ist ein orales Verhütungsmittel.
Oh.
Und es klingt jetzt so ein bisschen anzüglich, aber es stimmt.
Nee, finde ich geil, und, das find ich echt schön.
Ja, darüber kam ich auf das Thema Abgrenzung und da habe ich gedacht, das lasse ich mir doch hier mal von meinem Hausdoktor erklären. Kannst du gut Nein sagen?
Zunehmend besser, so will ich das sagen. Mhm. Und ich hatte ja schon mal, glaube ich, erzählt.
Abgrenzung geht ja auch noch weiter.
Wir genau, haben es geht noch weiter.
Seite, sagen wir, haben wir eine Übergriffigkeit, dass Leute, dass du sagen wir, bekannt dafür bist, dass du immer dabei bist und schlecht Nein sagen kannst, dass man von dir jeden Gefallen kriegt und dass man bei dir auch übernachten kann, wenn das Haus schon voll ist. Und da muss man sich ja manchmal abgrenzen. Manchmal muss man sich auch gegenüber der Familie abgrenzen. Auch vielleicht gegenüber seinen Liebsten muss man sich abgrenzen. Auch das ist ein Stück Freiheit.
Ich habe also, als du das gesagt hast, auch gedacht, wieso ist das eigentlich so schwierig, sich abzugrenzen, Grenzen zu ziehen und zu sagen, bis hierhin gehe ich mit und dann nicht mehr weiter. Und habe für uns am Ende die 7 Fehler, von denen ich jetzt mal sagen würde, ganz ketzerisch, die alle im kleinen Fass in Klammern, die alle machen beim Grenzen setzen. Und will da gleich mit dir hinkommen, weil die uns, glaube ich, ganz, ganz viel auch darüber verraten, wie man es denn schlussendlich schaffen könnte, tatsächlich Grenzen setzen. Hab aber erstmal aus einem Buch, was dazu wirklich gut ist, und zwar von der ehemaligen Therapeutin Anne Catherine, die da das Buch geschrieben hat, Boundaries, Punkte rausgepickt, wo sie sagt, darüber erstmal kurz klären, ist das hier eine Grenzverletzung? Also erstmal verstehen, was heißt denn überhaupt Grenzen setzen? Und ich gebe dir ein paar Beispiele, die sie da nennt. Esther erzählt Betty ein Geheimnis, das Mary ihr erzählt hat. Mhm. Dein Therapeut lädt dich zum Kaffee ein. Deine Chefin möchte Details aus deinem Privatleben wissen. Dein Chef fragt dich, ob du eine Umarmung möchtest. Jetzt habe ich noch was selber eingefügt. Du bist Anfang 30 und ein guter Freund fragt dich, ob du denn keine Kinder willst. Deine Mutter macht eine Bemerkung darüber, dass du übergewichtig bist.
Ja, ja.
Das sind alles Beispiele, finde ich, die aufzeigen, wie unterschiedlich solche Grenzverletzungen sein können, oder?
Ja, ja, und mir kommt da direkt auch wieder der Begriff Übergriffigkeit in den Sinn. Tatsächlich.
Ist da nichts, ist da nichts dabei, wo du sagen würdest, das wäre für dich okay oder das, da wäre für dich, weil das finde ich, muss man ja auch dazu sagen, jetzt ich für mich ganz persönlich, wenn mich jetzt eine gute Freundin fragen würde, ey Leon, du bist ja jetzt Mitte 30, noch keine Kinder, was ist los? Ich fände das völlig okay. Also für mich wäre ja, das keine
aber
Grenze.
Da sieht man auch, wie individuell das ist.
Genau, genau.
Und deswegen ist es so schwer zu fassen, was so für den einen okay ist in deinem Umfeld, was du zulässt, vielleicht sogar dir erwünscht. Wünscht man sich ja dann tatsächlich am Ende des Tages von den wirklich guten Freunden, dass sie einen auch wirklich mal den Kopf waschen und dann auch übergriffig sind. Aber das würdest du von anderen nicht akzeptieren im günstigsten Fall.
Nee, aber wenn meine Mutter mir zum Beispiel sagen würde, hör mal, Leon, du hast richtig zugenommen, dann, das wäre jemand, von dem ich das überhaupt keine Grenzüberschreitung, also es wäre für mich überhaupt keine Grenzüberschreitung, im Gegenteil. Gewichtsveränderungen haben ja nicht selten auch was mit der Psyche zu tun, ne, und gerne auch mit psychischen Schwierigkeiten. Und wenn dann meine Mutter da was zu sagen würde, das fände ich, wäre für mich überhaupt keine Grenze. Es wäre sogar ganz andersrum, wie du gerade gesagt hast. Ich würde es fast erwarten.
Ja, genau. Und da sieht man mal eben, dass, wenn wir sagen Grenzen setzen, dass diese Grenze eben nicht starr und fest ist, sondern immer aus der jeweiligen Beziehung zu definieren ist.
Ja. 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 Ich fand noch schön, dass man daran auch sieht, was für unterschiedliche Grenzen es gibt. Ne? Natürlich gibt es irgendwie so emotionale und mentale Grenzen. Ich finde aber auch, es gibt natürlich physische Grenzen. Ne? So bis hierhin ist okay, aber komm mir nicht näher. Es gibt sexuelle Grenzen. Bis dahin passt es für mich, aber das passt nicht. Es gibt zeitliche Grenzen. So, ich habe keine Zeit, leider dir am Wochenende beim Umzug zu helfen. Deswegen sage ich nein. Es gibt Energiegrenzen. Bis hierhin habe ich es geschafft, aber weiter noch nicht. Es gibt materielle Grenzen, ne, wo es auch vielleicht um Finanzielles geht. Und dachte, obwohl es vielleicht so viele Grenzen gibt und obwohl das so individuell ist, sollten wir mal eine Definition wagen.
Ja, das ist gut.
Ne? Und die große APA, die American Psychology Association, die haut da erstmal einen raus, wo ich so dachte, ja, das kann man nehmen, nämlich Grenzen, das sind psychologische Abgrenzungen, die die Integrität eines Individuums oder einer Gruppe schützen oder die der Person oder der Gruppe helfen, realistische Grenzen für die Teilnahme an einer Beziehung oder Aktivität zu setzen.
Ja, und
aber das fand ich sehr sperrig, muss ich sagen.
Ja, das ist auch sperrig, aber man ahnt schon, wie kompliziert dieses Gebilde ist.
Stimmt.
Also jede Beziehung zu jedem in deinem Umfeld, Freunde, also ganz enge, dann die Bekannten, dann die entfernten Bekannten, Leute, die du neu kennenlernst. Das sieht ja erst immer so einfach aus, wie so eine Landstraße im Prinzip, wo du in die eine Richtung fährst und es kommt dir jemand entgegen in die andere Richtung. Aber das ist es ja nicht. Das hat ja immer ein Riesengeflecht und ganz viele Parameter. Wahrscheinlich tausende Parameter.
Wie ist es denn, wenn du das jetzt für dich mal ein bisschen umzäunen wolltest? Was macht eine Grenze aus?
Also ich stelle fest mit zunehmendem Alter, dass ich von den Freunden alles ertragen kann. Mittlerweile. Mhm. Und wie ich ja eben schon sagte, das teilweise auch verlange. Das beinhaltet aber auch, dass die Freunde das so sehen und machen. Wir sagen eigentlich immer, so, wenn es darum geht, wer gehört zum inneren Circle? Und dann gibt es immer Leute, die sind total nett, sind auch immer dabei. Aber da heißt es dann schon mal, ach, der lässt die Hose auch nicht runter. Was das meint, ist, glaube ich, jedem klar, dass er zwar alles wissen will, aber nie selber aufmacht. Und da stellt man ja fest, dass man sich so ein bisschen sperrt. Und das vielleicht ja auch zu Recht, dass man da die Grenzen enger setzt. Und und dieser innere Circle, da würde das, glaube ich, schon sehr weit gehen. Da müsste ich mich nicht so groß abgrenzen.
Okay, da hättest du keine Grenze. Oder da findet kaum Abgrenzung für die Stadt.
Genau, genau.
Und wenn du jetzt mehr so alltagsmäßig sagen würdest, also was heißt Grenze da für dich? Ist das das Nein, wenn dich jemand um einen blöden Gefallen bittet? Ist das sich beschweren, wenn das Essen im Restaurant wirklich unter aller Sau war, weil du das nicht mit dir machen lässt?
Ja, da kommt es ja wahrscheinlich immer darauf an, welche Absicht man entweder sieht oder dahinter vermutet. Weil grundsätzlich, was ja dem gegenarbeitet, ist ja eigentlich die Demut, die man lernen will. Weil ich glaube, das ist auch eine vornehme Aufgabe im Leben, dass man für sich selber eine Demut lernt, dass man demütiger wird. Was natürlich auch dazu führen kann, dass jemand das anders deutet und denkt, ja, mit dem kannst du ja eh machen, was du willst. Mhm. Mhm. Ja, und deswegen ist dein Beispiel mit dem Restaurant ja ganz gut. Wenn wenn du wirklich irgendeinen Fraß kriegst oder der Kellner ist unfreundlich. Und das ist vielleicht sogar ein richtig gutes Beispiel, dass man irgendwo dann auch mal, stellen wir uns den Dalai Lama vor, der wahrscheinlich so demütig ist, dass er sehr viel ertragen könnte. Aber wahrscheinlich wird es irgendwo auch so eine Grenze geben, wo der dann sagt, sagen Sie mal, kommen Sie mal her, haben Sie was gegen mich? Was treiben Sie hier mit mir? Was ist das Problem? Müssen wir reden? Auch das ist, da findet dann ja schon eine Abgrenzung statt, oder?
Ja, finde ich auch.
Deswegen finde ich das Restaurantbeispiel gar nicht so verkehrt.
Aber es bleibt schwierig. Also du hast jetzt ja noch nicht klar gesagt, das ist eine Grenze für mich. Ich finde das auch schwierig. Ich glaube, wir werden das jetzt hier im Laufe des Gesprächs auch immer weiter aufdröseln können. Aber ob man das jetzt in einem Satz festnageln kann, sei mal dahingestellt. Ich habe einen Satz gefunden, da bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst, weil das hat mich doch ein Stück weit abgeholt. Ja. Eine Grenze ist das Ende, das dich definiert und dich von anderen trennt. Also das, wo ich aufhöre und wo andere anfangen, da habe ich so gedacht, ja, das kann man auch irgendwie auf die Haut beziehen. Ne? Die Haut ist irgendwie so meine körperliche Grenze, aber jeder, der schon mal gemerkt hat, wenn sich einer so zu nah an dich ransetzt, ne, so im Zug, mache ich mir immer gerne dann, wenn ich dann das Pech habe, dass ich eine zweite Person auf diesen Zweiersitz setze, wo man so gerne alleine säß, dann mache ich mir diesen Armtrenner runter. Egal wie komisch das ist, weil ich das nicht aushalte, dass mir dann da irgendwie so, das ist mir zu eng. Ja. So, da merke ich halt, das ist jetzt wieder vielleicht eher so was Physisches, aber für mich hat das auch was total Psychisches. Und ich habe dann gedacht, ja, da wo ich aufhöre und wo andere anfangen, und das passt vielleicht auch zu diesem Restaurantbeispiel, da geht es jetzt nicht um das Physische, wie nah kommt mir der Kellner, aber da geht es ja darum, da wo meine Interessen aufhören, nämlich irgendwie, ich habe keine Lust, Fraß zu essen und das geht von bis und wo die Interessen des Restaurants dann oder des Kellners wiederum anfangen, ich will dir aber ein billiges Essen hier irgendwie unterjubeln, da ist die Grenze. Und dann, wenn man das jetzt mal philosophisch betrachtet, würde das doch heißen, wo ist das Ich und wo hört mein Ich auf? Also ich fand das einen sehr schönen Punkt, um sich dem Thema, was sind eigentlich meine Grenzen, wo grenze ich mich ab, um sich dem so zu nähern? Was hältst du davon?
Ja, finde ich gut, um sich auch zu verorten. Und wenn man es umdreht, sagt man ja eben auch, Freiheit ist eben auch immer die Freiheit der anderen. Ja, und da stoßen ja Grenzen aufeinander, die deines Gegenübers und deiner eigenen Grenzen. Und das finde ich ein gutes Gedankengebäude, dass man sagt so, wo höre ich auf, eben auch psychisch, wo höre ich auf, wenn man sich das mal als Raum vorstellt und wo fängt der Raum des anderen an? Jeder hat ja so eine ganz persönliche Distanz, die er zu anderen wahrt. Und wir haben mal in so verschiedenen Seminaren so Übungen gemacht, dass man beim anderen bewusst deren persönliche Distanz unterschreitet.
Ah, man kommt denen zu nahe, oder wie?
Man kommt denen zu nahe und da kann man Leute sehr mit verunsichern. Der Schauspieler Christoph Maria Herbst, der arbeitet sehr gerne damit, wenn er mit Leuten zusammenspielt und die verunsichern will, kommt immer permanent zu nah. Ich habe mal den Deutschen Comedy-Preis moderiert und da ging Stromberg so richtig ab. Er hat ja die Hauptrolle da gespielt, Christoph Maria Herbst. Und er saß im Publikum und der ist dann auch wirklich beinhart, der zieht das komplett durch. Und da habe ich ihn so ganz spontan interviewt, hatte so ein Mikrofon dabei und wollte eigentlich nur wissen, ob er jetzt so bei Versicherung für Galas gebucht wird.
Er steht also RTL auf. Spontan oder wirklich spontan?
Wirklich spontan. Also ich hatte die Freiheit, da so durch den Raum zu gehen und mir Leute rauszusuchen. Natürlich bekannte Komiker, weil es ja Comedy-Preis war, und die nach ihrer Meinung zu fragen. So, und er steht auf und kommt wirklich die 30, 40 Zentimeter zu nah an mich ran und antwortet ganz ernst. Und da war ich so verunsichert und da konnte ich auch körperlich spüren, dass er meine Grenze auch bewusst überschritten hat.
Ganz kurz, in der Rolle als Stromberg oder als
Christoph? Nein, er ist einfach der Schauspieler geblieben. Er hat ganz klar auf alle Fragen beantwortet, ist ganz bewusst nicht in die Rolle Stromberg gegangen und hat mit einem Lächeln die größten Unverschämtheiten von sich gegeben. Und das war, da habe ich tagelang dran zu knacken gehabt, das muss ich schon sagen. Das war eine tolle Übung.
Genau, das klingt jetzt nach einer tollen Übung. Ich finde aber, wenn man sich das jetzt in anderen Situationen vorstellt, einfach nur unangenehm, einfach nur...
Ja,
nur falsch, total. Weil diese Grenzverletzungen, ne, sind ja einfach heftig. Ich wollte, bevor wir da vielleicht gleich nochmal tiefer reingehen, nochmal kurz bei diesem Gedanken bleiben. Die Grenze ist da, wo dein Ich aufhört und das andere Ich anfängt. Das ist, hat für mich auch so eine gesellschaftliche Komponente.
Ja.
Wir sind als Gesellschaften ja die ganze Zeit damit beschäftigt, die gehören dazu und die sind draußen. Dann werden Mauern aufgezogen, dann werden Fußballvereine miteinander verbrüdert oder verfeindet. Dann geht es plötzlich darum, ey, diese Art von Humor, die ist für mich okay und für dich nicht. Dann werden irgendwelche Grenzen überschritten, wenn es um Mode geht oder ne, dann muss der noch einen draufsetzen, wenn es um Assi-Rap geht. Also so dieses die ganze Zeit sich damit beschäftigen, Was ist eigentlich richtig, was ist falsch, was ist moralisch, was unmoralisch, was geht zu weit, was geht nicht zu weit, wo ist eine Grenze überschritten? Ich glaube, das ist sehr, sehr stark auf dem basiert, wo ich sage, das bin noch ich und das bin ich nicht mehr. Diese Art von Humor bin ich nicht mehr. Da hört mein Ich auf.
Ja, gutes Beispiel. Ja.
Und ich finde dann auch so das Fazit daraus, ein Selbst, ein Ich braucht eine Grenze, braucht einen Rahmen. Das ist, glaube ich, was psychologisch ganz Grundlegendes, was wir uns vor Augen führen sollten.
Ja, es gibt ja auch viele Leute, die sagen so, da hört es für mich auf.
Ja.
Zu verschiedenen Sachen. Ne? Positiv wie negativ, da hört es für mich auf.
Ja.
Also jetzt kein Fleisch mehr essen. Ja, ist okay, aber bei Bratwurst hört es für mich auf. Du lachst, so Sachen höre ich im Moment. Es schlug mir wieder eine Menge Hass entgegen auf meinen veganen Post.
Ja. Aber
braucht man nicht weiter drauf abheben. Da hört es für mich auf. Also auf einer Feier nichts trinken, kein Alkohol trinken. Also da hört es für mich auf. Ja.
Sehr, 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 sehr schön. Ich bin
ja auch, ist jetzt also, humoristisch natürlich
nee, ist aber,
beleuchtet,
ist perfekt.
Aber das hörst du doch wirklich immer. Ne? Da hört es für mich auf.
Ja. Und dieses da hört es für mich auf, finde ich, ist halt eben auch ein Stück weit, da ist mein Ich zu Ende und da fängt dann deins an. Und das, was du eben schon gesagt hast, wo meine Freiheit endet, fängt deine an. Das macht jetzt erstmal, finde ich, so was Konfrontatives aus Grenzen. Und wir haben ja auch eben das Wort Abgrenzung gehabt. Ich grenze mich von dir ab, ich bin irgendwie anders, ich lasse dich nicht so nah an mich ran. Und dann bin ich noch auf einen Gedanken gestoßen, wo ich so dachte, das dürfen wir nicht vergessen. Die Grenze hat aber auch was unglaublich Verbindendes, weil auf den ersten Blick wirkt das, und ich glaube, das ist eben das Missverständliche daran, wirkt's nur distanzierend, wirkt's wie die Mauer durch Berlin oder der Grenzwall an der Grenze Mexiko-USA. Mal für uns psychisch betrachtet, sind Grenzen aber irgendwie auch Verbindungslinien, weil an meiner Grenze stoße ich auf den anderen, oder?
Ja, okay. Wenn man sich die Grenze so vorstellt, muss man es so umdrehen. Da, wo ich aufhöre, fängt der andere an. Das heißt, da habe ich die Verbindung zu dem anderen.
Und deswegen sieht die Grenze nicht nur als etwas, wo die Konfrontation ist, wo du sagst, bis hierhin und keinen Schritt weiter, sondern du kannst eine Grenze auch sehen als, aha, bis jetzt bin ich bis dahin gegangen, vielleicht will ich aber in Zukunft die Grenze nochmal enger ziehen und dich noch weniger nah an mich ranlassen, nochmal mehr Nein sagen, nochmal weniger mit mir machen lassen oder ganz andersrum. Und du sagst, boah, da war ich an manchen Stellen vielleicht zu einer Freundin zu harsch, hab die zu weit von mir weggedrückt und jetzt will ich oder sollte sie vielleicht wieder näher ranlassen. Also dieses Spielen auch mit einer Grenzverschiebung.
Ja, du meinst positiv wie negativ.
Positiv wie negativ, in beide Richtungen.
Auf der einen Seite sagt er, das lasse ich jetzt nicht mehr mit mir machen, da werde ich mich jetzt abgrenzen. Oder man sagt, ich fände es eigentlich ganz gut, wenn ich die andere Person näher an mich ranlasse. Ja.
Gleich fühlen wir weiter, jetzt kurz Werbung. Ach, Atze, der Frühling kommt immer dann, wenn man ihn am dringendsten braucht, haben wir ja schon zitiert. Und ich merke so, für mich wird jetzt wirklich doch irgendwie alles ein bisschen leichter im Leben, ne? 19 Uhr ist es noch hell, du kannst wieder rausgehen. Ja. So. Und ich habe dann in dieser Zeit auch fast so ein bisschen Bock auf Frühjahrsputz. In der Wohnung weniger, im Kleiderschrank schon ein bisschen mehr, wo ich aber tatsächlich merke, so da lohnt es sich, was zu tun und was zu machen, vielleicht gerade jetzt in dem Moment, Finanzbereich.
Oh ja, das kenne ich. Wenn alles schön ist, will ich natürlich auch, dass es zu Hause schön ist. Und wenn die Motivation uns mal beglückt, ist es einfach ein super Zeitpunkt, mal alles schön auf Vordermann zu bringen. Gott sei Dank müssen wir heutzutage gar nicht mehr alles selber machen. Finanzguru, die App, die eure Finanzen strukturiert, kann euch wirklich das Leben erleichtern. Und es ist wirklich so, ich habe die App jetzt schon, das ist doch geil, wenn du kannst aufs Handy schauen und hast den ganzen Überblick.
Yes, wir sind Fans, Leute, weil die helfen euch, eure Finanzen wirklich so ganz kurz und knackig im Blick zu haben. Es ist völlig egal, ob es jetzt Girokonto ist, Kreditkarte, irgendwie Depot oder von mir ist auch Kryptobörse. Alle überflüssigen Verträge kannst du dann sogar mit einem Fingertipp in dieser App rechtssicher kündigen. Also kriegst richtig Frühjahrsputzordnung in deine Finanzen.
Ja, Ein- und Ausgaben werden außerdem bei Finanzguru automatisch kategorisiert und übersichtlich in der App aufbereitet. Mit der Plus-Version habt ihr sogar zusätzlich Zugang zu weiteren Features, wie detaillierte Budgetanalysen des Kaufverhaltens, die zum Beispiel helfen können, mal etwas mehr Geld in Wellness oder Programme, die euch wirklich persönlich gut tun und weniger in Fast Fashion zu stecken. Budgetvorschläge bieten euch eine klare Übersicht über eure Ausgabekategorien wie Lebensmittel, Shopping und auch Tanken.
Also wirklich alles echt easy in der Finanzguru-App. Die könnt ihr euch einfach runterladen, macht das unbedingt und dann eure Konten verknüpfen. Und dann, wenn ihr die App habt, dann gibt es diesen Reiter mehr. Ja, da müsst ihr einfach draufklicken und wenn ihr dann unseren Gutscheincode Fühlen eingibt, also einfach App holen, dann auf mehr klicken und Fühlen eingeben, dann kannst du statt einer ganze 3 Wochen lang die Plus-Version komplett kostenlos testen. Danach kostet das Ganze dann 2,99 im Monat, also quasi nicht mal einen Kaffee. Mehr Infos und den Link und den Code gibt es wie immer im Linktree in der Beschreibung. Also App holen, Finanzguru App holen und dann bei mehr den Gutscheincode Fühlen eingeben. Dringende Empfehlung von uns beiden, euren Fühlern hier.
Struktur in eure Finanzen bringen mit Finanzguru und das alles auf dem Handy. Bah!
Das war die Werbung. Ich habe da einen sehr, sehr schlauen Satz zugelesen und zwar: Das Halten von Grenzen umfasst 2 grundlegende menschliche Sehnsüchte. Die Sehnsucht nach Einbindung und die Sehnsucht nach Unabhängigkeit, Distanz. Ich will einerseits verbunden bleiben, ne, und muss ja irgendwie mit dir, ob das jetzt mein Ehepartner ist, ob das meine Chefin ist, ob das ein Freund ist, der mich schon wieder fragt, ob ich beim Umzug helfen kann. Ich muss ja und will ja mit dir irgendwie verbunden sein und gleichzeitig will ich eben dich auch nicht überall an mich ranlassen. Und dieses Spiel, da muss ich nochmal an das Bild vom Kind denken, was wir hier schon mal benutzt haben. Das Kind mit seinen Eltern im Park macht das die ganze Zeit. Das läuft los und will entdecken und machen und tun, unabhängig von den Eltern sein, seine neuen Grenzen austesten, merkt dann aber, jetzt bin ich zu weit gelaufen und kommt zurück in diesen sicheren Hafen Mama und Papa. Ne? Es hat hinter den Busch geguckt und es war super spannend, dreht sich dann um, sieht Mama und Papa nicht, spürt kurz die Angst in sich aufkommen und sagt, hier ist das Ende meiner Grenzen. Ich laufe zurück zu den beiden Menschen, die mir ganz wichtig sind und irgendwie die Sicherheit geben. Das fand ich einen schönen und wichtigen Punkt, dass man sagt, Grenze ist immer auch vielleicht so ein Austarieren und etwas, was sich auch verschieben kann.
Ja, aber jetzt da dran anknüpfen an dieses Beispiel. Als junger Mensch, du hast ja auch mal erzählt, dass du so Aufnahmen, Filmaufnahmen von dir und deinem Bruder gesehen hast, wo ihr euch in Köln da von den Eltern weg entfernt habt, wieder zurück. Jetzt gehen wir mal viel weiter im Leben. Dann bist du 30 bis vielleicht 40. Und die Eltern haben früher die Ansagen gemacht, natürlich im besten Wissen und Gehwissen. Und haben gesagt, mach dies, mach das. Und nein, das darfst du nicht, jetzt machst du das. Und irgendwann im Leben, bei euch ist es ja relativ gut gelaufen, jetzt sind deine Eltern auch noch Pädagogen, machen sich im Zweifel dann auch so die Schippe mehr Gedanken über solche Sachen, dass die Eltern sich immer noch einmischen oder deine Geschwister mischen sich in dein Leben ein. Das hört man ja in ganz vielen Familien, dass eben auch viel Streit entsteht, weil die Eltern wollen noch die Ansagen machen, dein Bruder, deine Schwester, vielleicht deine Schwägerin, dein Schwager machen Ansagen, wie das alles zu laufen hat, zu Weihnachten, zu Ostern, mit Urlaub und so weiter. Und da, ich glaube, jetzt werden ganz viele aufhorchen und sagen, ja, wo grenze ich mich denn da ab? Einerseits willst du natürlich, dass die Familie zusammenbleibt, andererseits musst du dich ja abgrenzen. Weißt du, was ich meine? Da spielt's gerade in solchen Geflechten wie Familie, von mir aus auch Clique, Freundeskreis, spielt's ja eine besondere Rolle.
Ja.
Beim völlig Fremden kannst du
guter Punkt.
Willkürlich deine Grenze ziehen. Nur in deinem sozialen Umfeld, was ja schon eine ziemlich komplizierte Architektur hat durch die Entwicklung, die das genommen hat, musst du ja vielleicht irgendwann, wenn sich einer aus der Familie immer wieder bei dir einmischt, musst du ja sagen, jetzt hör mal zu, das entscheide ich. Da ist dein Bereich, hier ist mein Bereich.
Das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, weil ich glaube, wenn wir uns mal angucken, wo ist das denn überhaupt schwierig mit der Abgrenzung und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, das ist deutlich weniger bei Fremden. Also, dass du da irgendwie den armen Menschen am Postschalter vor Weihnachten anbrüllst, weil jetzt die Pakete noch nicht da sind, die du bestellt hast, oder dass du dem Kellner da einlötest, weil das Essen nicht so gut war. Dazu sind, glaube ich, viele Leute durchaus in der Lage. Und sich auch von mir aus noch gegenüber einer Chefin oder einem Kollegen durchzusetzen. Es wird ja immer eigentlich erst dann spannend, wenn ich mich mit einem Menschen, den ich liebe, der mir sehr nahe ist, der irgendwie auch wirklich an meinen Raum rankommt, wenn ich mich mit dem über Grenzen auseinandersetzen muss.
Ja, ich bringe mal ein schönes Beispiel. Da werden jetzt alle sagen, ja, habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Die Tochter, 30, lässt sich tätowieren, großflächig, beide Arme. Und Mutter dreht durch oder Vater, einer von beiden dreht immer durch. Und das wäre ja schon das Beispiel, wo man sagen müsste, ja, sorry, das geht euch nichts an. Ne? Mhm. Das ist zwar immer noch euer Kind, aber ob die sich da die Kalotte voll tätowieren lässt, das ist ihr Ding. Und man kauft sich ein Riesenhaustier und so weiter. Das sind ja so Kleinigkeiten, da kann man jetzt drüber schmunzeln oder nicht, aber da sind ja ganze Familien drüber zusammengebrochen.
Total.
Oder auseinandergebrochen.
Ja. Ich finde auch fast, dass uns das zum nächsten Schritt bringt, der jetzt kommen muss, wenn wir von Familie und Clique und Freundeskreis so als sehr intim sprechen, dann muss es an der nächsten Stelle um die Liebe gehen und die Grenzen dort, was ja vielleicht noch fast am schwierigsten ist, denn wer sich an unsere Liebesfolgen erinnert, weiß ja auch noch, dass wir oft dieses Bild benutzt haben von zwei überlappenden Kreisen. Dein Ich auf der einen Seite und dann das Ich des anderen Menschen auf der anderen Seite. Und irgendwie bedeutet Liebe ja auch, dass aus zwei Ichs ein Stück weit ein Wir wird. Wie hältst du da noch Grenzen?
Wobei, im günstigsten Falle, und das propagieren ja aus meiner Sicht fast alle Paartherapeuten, jeder seine Persönlichkeit behalten sollte.
Ja.
Ne? Vor der totalen Symbiose wird ja eigentlich immer gewarnt.
Wie machst du das mit, wenn du sagst, okay, ich erlebe euch ja auch zu zweit. Einerseits habe ich das Gefühl, ihr seid total ein Wir. Und andererseits, wenn ich dich und deine Perle, wie du so schön sagst, sehe, habe ich schon das Gefühl, dass ihr diese Abgrenzung auch hinkriegt.
Wir unterhalten uns wirklich, nicht von morgens bis abends, aber wir unterhalten uns sehr viel darüber. Und,
über Grenzen offen, explizit?
Über Grenzen und da fühle ich mich nicht wohl, da fühle ich mich wohl, hier ist es mir zu eng, da ist es mir nicht eng genug. Wir versuchen das schon sehr bewusst zu machen. Das kriegen wir natürlich auch nicht zu 100% hin, aber ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg, sich auch immer wieder da abzustimmen. Das ist ja auch wirklich wie so ein Seismograph, der das einerseits aufnimmt und andererseits nachregelt. Ich glaube, nur so kann man in Balance bleiben.
Wenn du dann merkst, da ist jetzt eine völlig unterschiedliche Vorstellung von...
Ja, dann müssen wir eine Position finden. Ja, das, Klassiker wäre ja, können wir wieder ganz allgemein sprechen, einer will mehr Nähe, der andere will mehr für sich sein. Mhm. Das Schlimmste, was man machen könnte, ist nicht drüber zu reden. So, der eine erträgt's und der andere auch. Also so ein unausgesprochener Kompromiss. Und da wäre es doch besser, man würde wirklich zusammen eine Grenze festlegen.
Ja.
Und das kann ja immer mal sein. Das ist ja auch nichts, was die Liebe wirklich berührt, sondern im Gegenteil, das Wissen darum kann ja auch verbinden. Wenn der eine sagt, ich habe gerade so eine Phase, ich muss mehr für mich sein, und der andere sagt, ja, eigentlich brauche ich dich aber näher. Allein wenn ich es jetzt hier ausspreche, ahnt man ja schon, dass das die Lösung ist, darüber zu sprechen. Und da wird man ja einen Weg finden. Aber letztendlich ist das auch eine Abgrenzung, oder?
Finde ich komplett. Und ich denke gerade noch, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin sehr eng mit einem Menschen, bleiben wir mal bei der Liebesbeziehung. Also meine Partnerin ist ein unglaublich wichtiger Teil meines Lebens. Dann wird es ja trotzdem Momente geben, wo man nicht alles geklärt hat. Und wenn man jetzt nicht so gut wie du das beherrscht, was ich wirklich beachtlich finde, wie und wie viel auch ihr über Sachen redet und das reflektiert, dann könnte es ja passieren, dass es zu einer Grenzverletzung kommt. Genauso wie ich vielleicht, und das finde ich gehört zusammen, auf der anderen Seite da sitze und denke, boah, mir fällt es aber schwer, meine Grenzen auch wirklich aufzuzeigen und durchzuziehen. Wir kommen ja gleich zu den 7 Fehlern, die dabei viele Menschen machen. Ich denke dann jedes Mal, okay, wenn ich Sorge habe, dass mein Nein-Sagen irgendwie die andere Person verletzt, dann kann ich vielleicht aber auch sagen, naja, trotzdem steht es mir zu und vielleicht wird das auch gut sein für diese Beziehung. Genauso müsste ich akzeptieren, dass wenn die andere Person mal eine Grenze von mir überschritten hat, mir vielleicht sogar geschadet hat, trotzdem in ihrem Wesen noch gut bleibt. Also weißt du, ich glaube,
dass man die Basis nicht anzweifelt.
Ja, beziehungsweise, dass du hinnimmst, dass wenn jetzt zwei Menschen so eng ihr Leben da irgendwie zusammen tanzen, dass man sich zwischendurch auf den Fuß tritt. Dass trotz aller abgesteckten Grenzen, trotz aller Klarheit und Transparenz, was ja wahrscheinlich noch nicht mal im Ansatz bei allen herrscht, es Momente geben wird, wo der andere eine Grenze von dir einreißt und du, wenn du es dann schaffst, zu sagen, okay, im Grunde gut, ne? Ich kann und muss deswegen diese Person aber noch nicht schlecht machen oder so pauschal schlecht machen oder erkenne an, vielleicht hat sie es auch am Ende besser gemeint, als es bei mir ankam. Ich glaube, dann wäre vielen Beziehungen geholfen. Nicht den toxischen, nicht den, wo es irgendwie um Gewalt geht, aber so welchen, die grundsätzlich eine Chance hätten.
Naja, jetzt hast du das böse Wort mal wieder gesagt, toxisch. Das haben wir vor 3 Jahren mal behandelt, mittlerweile in aller Munde. Da wäre es ja, das ist ja ein ganz gutes praktisches Beispiel. Wenn es so losgeht, dass einer von beiden nach der, sagen wir mal, Verführungsphase da seine ganze Giftigkeit an den Tag legt, dann wäre es ja am allerbesten, man würde sagen, stopp, warte, das müssen wir klären. Du hast jetzt gerade das und das und das gesagt, wie meinst du das? Das müssen wir klären. Das ist ja vielleicht sogar fast das beste Beispiel. Genau an der Stelle läuft es ja aus dem Ruder. Man lässt den anderen gewähren, zieht nicht seine Grenze und dadurch wirst du vielleicht in so eine toxische Verbindung reingezogen. Ne? Und da wäre es auf jeden Fall besser. Man würde früh die Grenze ziehen und sagen, also das kann ich so nicht akzeptieren.
Ja, was nichtsdestotrotz schwierig bleibt, weil wir sind Ja-Sager, wir scheuen den Konflikt, wir sind vielleicht harmoniebedürftig, harmoniesüchtig, such dir was aus. Wir haben Sorge, wenn ich dem anderen jetzt eine klare Grenze aufzeige, stoße ich den zu sehr vor den Kopf. Vielleicht ist das der Moment, wo wir reingehen könnten in die 7 Fehler, die meisten Menschen beim Grenzen setzen machen. Ich habe die so ein bisschen kuratiert, bin sehr gespannt, was du jeweils dazu sagst und würde gerne mit einem starten, der muss hier heute mehrmals noch zu Wort kommen, von Nick Wignall, einem tollen Therapeuten aus den USA. Und der sagt...
Bevor du ihn zitierst, möchte ich dir noch eine Frage schnell stellen. Und zwar, gibt es irgendwas zum Thema Angst vor dem Nein?
Ja, kommen wir gleich zu.
Ah, okay, gut. Ja.
Kommen wir gleich zu. Ein ganz zentraler Punkt. Ist auch ein typischer Fehler übrigens. Der sagt jetzt Punkt 1, wir setzen Grenzen, aber setzen die dann nicht durch. Und das fand ich schön, ne? Also ich setze mich hin und sage, pass mal auf, meine Partnerin, der habe ich doch jetzt zum 10. Mal gesagt, ey, ich würde gern am Wochenende Zeit mit dir verbringen. Und jetzt sitzt sie da schon wieder und arbeitet in ihrem Startup weiter und muss noch diese Mail und jenes und das fertig machen und reißt ihr eigentlich die ganze Zeit meine Grenzen ein. Was mache ich? So, wenn ich mich jetzt beschwere, dann wird die sagen, oh, jetzt du ganz ehrlich, das stresst mich jetzt noch mehr, gib mir noch eine halbe Stunde und du warst doch letztens auch irgendwie zu spät. Und dann schlucke ich das irgendwie runter. Und ich glaube, dass das ganz, ganz oft passiert. Also ich kenne das von mir total. Du weißt sehr genau, wo deine Grenzen sind. Du sagst vielleicht einer Partnerin, einem guten Freund, einem WG-Mitbewohner irgendwie bis hierhin und nicht weiter. Dann reißt die Person diese Grenze ein und was kommt jetzt? Du hast dir nichts für danach überlegt. Und weil du jetzt nicht, du willst ja jetzt nicht bestrafen, das ist ja out, ne? Und du willst jetzt auch nicht irgendwie da der Miesepeter sein und sagst, ach, ist ja halb so wild, dann ist die Grenze halt mal eingerissen, beim nächsten Mal wird es schon besser. Nein, nein, nein. Du musst dir was überlegen, du brauchst einen umsetzbaren Plan für dich, den du dann durchziehst, wenn deine Grenze gerissen wurde, um deine Grenze durchzusetzen.
Das heißt, man braucht ein Konzept und man muss sich, ich sag's jetzt wieder so ganz lapidar, man muss sich auch die Arbeit machen. Man muss Energie da reinstecken.
Ich mach's mal wieder größer, ne? Da kommt so ein russischer Diktator und macht mal eben die Ukraine platt. Also was ihm ja zum Glück nicht gelingt, aber schmeißt Bomben auf ein autonomes Land, wo der immer noch vorsitzt und denkst, kann nicht wahr sein. Und dann muss jetzt eine Annalena Baerbock irgendwie aus deutscher Perspektive damit umgehen und sagt dann, ja, da ist eine Grenze überschritten und jetzt muss auch was passieren. Und dann kommen Sanktionen oder es kommen weitere Maßnahmen, es kommt im Zweifel eine militärische Unterstützung. Das heißt, was auf dieser ganz großen Bühne zwingend notwendig wäre, weil sonst würdest du ja sagen, ey, lieber Putin, du hast hier unsere Grenze eingerissen, das finden wir aber doof. Und sitzen jetzt hier mal weiter blöd rum, das wird ja da nicht funktionieren. Und ich glaube, das funktioniert eben auf der kleinen Bühne unseres Lebens auch nicht. Grenzen setzen und dann keinen Plan haben, was ich tue, wenn jemand anders die einreißt, wenn jemand meine Abgrenzung verletzt, das ist keine wirkliche Grenze.
Ja, das heißt, wenn du das Thema angehst, musst du auch einen Plan haben, was als nächstes kommt. Ja, verstanden. Ja,
genau, du brauchst einen Plan, was du danach machst. Also das kann ja von bis gehen.
Ja, genau. Aber das lässt sich nicht lakonisch lösen, sondern du musst auch wirklich den zweiten und dritten Satz gehen.
Was heißt nochmal lakonisch?
Ja. So lapidar.
Also ja.
So nicht besonders tiefgehend.
Ja. Das würde ich schon sagen. Wenn du das für dich praktisch überlegst, als jemand, der sagt, gerade vielleicht eine Liebesbeziehung, ich setze mich sehr mit Grenzen auseinander, hast du da was, wo du sagen würdest, ein gutes Beispiel, dass du das danach auch also dass wenn die Grenze gerissen wurde, du auch was hast, wie du danach diese Grenze doch wieder einforderst, umsetzt?
Ach Leon, du hast genau meinen wunden Punkt mit dem ersten Ding schon getroffen. Mhm. Das ist es, ich habe überhaupt keinen Plan. Ich spreche das dann an und mich kannst du mit einem Satz schon wieder aus den Schienen heben. Ich habe mir gerade schon wieder Notizen dazu gemacht, aber ja, genau den Fehler mache ich. Da sagt der andere, ja, aber lass mich noch eben und dann denke ich, oh ja, hast auch wieder recht. Gegen mich ist es leicht, jede Diskussion zu gewinnen. Ich sehe mal alles sofort ein.
Ja, verstehe ich.
Dann deswegen habe ich es mir notiert, weil das vielleicht liegt da auch mein Fehler.
Mag sein. Ich würde dazu einen Ratschlag geben wollen. In dem Moment, wo du dann diese Grenze umsetzt, einforderst, da würde man schnell so denken, okay, jetzt hat der andere also einen Fehler gemacht, der braucht jetzt eine Backpfeife in Anführungsstrichen und eine Bestrafung und dann macht er das nicht wieder. Löst dich mal davon. Und vielleicht kannst du ja eher sagen, also ich habe das zum Beispiel für mich gemerkt, da gibt's Leute in meinem Umfeld, die lassen mich immer wieder warten. Und dann, habe ich das adressiert Beispiel. Und habe auch gesagt, das ist für mich ein Beispiel von passiver Aggression, ne? Du provozierst mich nicht direkt, du drückst mir keinen Spruch, aber du signalisierst mir, ey, deine Zeit ist mir so egal, damit gehe ich sehr schlampig um und komme dann halt eine Viertelstunde zu spät. Und dass ich für mich dann halt sage, was stört mich eigentlich daran? Ja, es stört mich daran, dass ich da sitze, mich wertlos fühle oder nicht fair behandelt, lieber so, und dass mir diese Viertelstunde jetzt einfach irgendwie flöten geht. Und dann sage ich einfach für mich mittlerweile, dann ist das Treffen in dem Moment abgebrochen. Stehe ich auf und gehe aus dem Café, wo ich warte.
Ja, aber da musst du aber Konsequenzen ziehen. Wenn der andere jedes Mal sagt, das passt ja wieder dazu, zum Beispiel du, Leon, du mit deinem Psychologieansatz, ich habe hier nur weiß Gott Wichtigeres zu tun. Ne? So, dann kannst du das runterschlucken, das passt ja genau zu dem, was du gesagt hast. Oder du sagst, stopp, es geht so nicht.
Ja. Ich meinte aber, dass ich in dem Moment, wo ich jetzt merke, da tritt jemand über meine Grenze und ich muss mich dagegen wehren, ich nicht mich dagegen wehren sollte, indem ich dem anderen versuche, einen reinzudrücken, den zu bestrafen, sondern ich versuche, den Schaden von mir wegzuhalten, indem ich sage, dieses Treffen ist hier vorbei und ich nutze die Zeit jetzt anders und lass mich da auch gar nicht von so hochfahren. Das kann man ja schon auch schaffen, ne? Lass mich davon gar nicht so provozieren, aber die Person treffe ich heute nicht mehr. Wenn die dann 20 Minuten zu spät zum Café kommt, ist es ihr Problem. Und wenn sie sich danach bei mir telefonisch meldet, erkläre ich das und sage, hör mal, ich habe das zweimal gesagt und dreimal gesagt und du hast mich beim vierten Mal nochmal warten lassen, da habe ich da wieder 20 Minuten gewartet, jetzt ist das fünfte Mal, das war too much und ich möchte mich so nicht mehr mit dir treffen. Wir können das ja in 4 Wochen nochmal probieren.
Typische Reaktion wäre jetzt, ey, du bist so deutsch.
Ja, okay.
Ja, aber solche Sachen kommen ja, das ist ja wirklich ein Beispiel aus der Praxis. Und dann?
Dann weist du auf diese Folge hin und wenn du dann nicht standhaft bleibst, sondern dann sagst, oh ja, okay, hast ja recht, dann darfst du dich auch nicht beschweren. Das meine ich halt. Weißt du, natürlich kann ich dir jetzt Sprüche drücken und dagegen argumentieren, aber dann darfst du auch nicht rumheulen, dass man dich warten lässt.
Okay, gut, verstanden.
Also das wäre ja so ein bisschen so, als hättest du einen Hund, der pisst dir immer in die Wohnung und du sagst, ach Hund, Mensch, jetzt hast du schon wieder in die Wohnung gepisst. Ich bringe dir das aber
so
auch nicht bei.
So machen es ja die meisten.
Ja, so machen es von mir aus. Keine Ahnung, wie man das jetzt mit Hunden macht, aber ne, das lässt du dir auf der Nase herumtanzen oder nicht. Punkt.
Ja.
Nächster Fehler, der ganz, ganz oft gemacht wird. Wir müssen ja vielleicht auch nicht für alles eine Lösung haben. Ich habe oft das Gefühl, wenn man die Fehler erstmal erkennt, dann kann jeder für sich auch nach individuellen Wegen suchen. Und zwar, dass wir so Kompromisse machen mit unseren Grenzen. Also wir verwässern die im Prinzip.
Ah, stimmt. Ja.
So, ne?
Oh Gott.
Ja. Also deine Chefin kommt an und sagt, pass mal auf, du musst hier irgendwie an einem neuen Projekt mitarbeiten und du merkst, ey, ich gehe eigentlich schon an der Grenze und ich habe schon den ganzen Tag wieder richtig, richtig viel zu viel gemacht und eigentlich ist mein Schreibtisch auch noch zu voll und meine Grenze war jetzt Nein zu sagen.
Genau, und wir hatten es auch schon besprochen. Im letzten Meeting war besprochen und sie hat auch gesagt, ist akzeptiert, geht gar nicht.
So.
Und jetzt nächste Woche kommt sie und sagt, ey, sorry, aber wir haben so viel zu tun, da musst du mit dabei sein.
Statt dass du Nein sagst, was du dir eigentlich vorgenommen hattest, verwässerst du jetzt diese Abgrenzung zu dieser Überfrachtung durch deine Chefin und sagst sowas wie, ja, aber das kann ich wirklich erst ab dem 2.3. machen. Da brauche ich jetzt noch mindestens 2 Wochen vorher Zeit für. Und das fühlt sich dann in diesem Moment besser an. Das fühlt sich an wie ein Kompromiss. Und nochmal, es hat ja niemand was gegen Kompromisse. Oft genug sind sie notwendig. Aber in dem Moment, wenn ich jedes Mal immer wieder neu den Kompromiss zugestehe, meine Grenzen verwässere, nicht die harte Linie ziehe, dann mache ich es mir schwierig. Dann ziehe ich die nicht durch. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber das zeigt natürlich auch schon, wie viel Disziplin man braucht.
Und da würde ich mich nicht überfordern, wenn du sagst, ich bin genau dieser Typ, der gerne seine Grenzen verwässert. Tipp von Nick Wingnell, fang im Kleinen an. Nimm dir mal so Projekte, wo du sagst, da ist jetzt nicht das große Ganze, das ist jetzt nicht das Seelenheil meiner Chefin, was davon abhängt, sondern vielleicht in einem anderen Kontext mit einer Kollegin, wo du merkst, die macht auch immer so kleine Grenzüberschreitungen, dann probiere ich das mal aus. Und ich trainiere mich im Prinzip, meine Grenzen härter zu setzen. Wie so ein Bizeps, den du stellst, versuchst du zu sagen, okay, da ist meine Kante und nicht weiter.
Ich stelle mir gerade vor, weil man kommt dann immer weiter und dann heißt es immer, Leon, nein.
Ich übe gerade Grenzen. Ja.
Wie nein? Nein, egal was du von mir willst, nein. Ich wollte dich küssen. Ja gut.
Nur kurz. Dritter Fehler, der glaube ich auch einer ist, der total oft übersehen wird. Wir setzen Grenzen, an die wir nicht wirklich glauben.
Ja, unrealistisch, ja.
Ja, oder du hast so Momente, wo du sagst, weiß ich nicht, du hast, also sagen wir mal, du würdest jetzt dir wünschen, ey, sag mal, ich gebe dir jetzt ein Beispiel aus unserer WG, einer, der da wohnt, heißt Marius und dann sage ich, hey Marius, hör mal, ich würde mir wünschen, dass du die Spülmaschine öfter ausräumst und es wäre toll, wenn du das immer guckst, dass die am Montag ausgeräumt ist, weil Montag bin ich so gestresst, ich räume die dann immer Mittwoch aus, ne, und Montag ist so mein Arbeitstag. So, und dann wird hätte ich ja eine Grenze, wo ich sehr stark von auch überzeugt bin, dass die Sinn macht. Jetzt ein anderes Beispiel, du hast das Gefühl, deine Partnerin ist total introvertiert und schüchtern und deswegen merkst du schon so, die hat keinen Bock jetzt auf Partys zu gehen oder die tut sich schwer in Gesellschaft, ja, und weil das für dich so stressig ist, weil du dich unwohl fühlst, weil du das Gefühl hast, das tut der nicht gut, wenn wir dann auf einer Grillparty eingeladen sind oder ach, das fordert die jetzt viel zu sehr, dann fängst du an, deinen Freunden irgendwelche Grenzen aufzuzeigen und zu sagen, ey, ich kann da nicht oder wir haben da schon so viel vor. Und setzt im Prinzip anderen Menschen Grenzen an, die, von denen du nicht wirklich selber überzeugt bist. Die Grenze kommt eigentlich woanders her.
Ja, ja.
Siehst du, worauf das hinausläuft?
Also das ist natürlich auch ein bisschen Selbstbetrug. Aber klar, der ist ja immer mit drin. Man ist ja geneigt, den leichteren Weg zu gehen. Und dann verwässert man das für sich selbst. Ja, verstanden.
Ja, und ich glaube, wenn du an den Wert einer Grenze nicht wirklich glaubst, dann kann es auch so sein, dass du sagst, ja, vielleicht bin ich ja richtig gut im Grenzen durchziehen, aber solltest vielleicht mal so eine kleine Inventur der Grenzen machen, die du so wo auch immer im Leben ziehst und mal prüfen, hinter welchen stehe ich eigentlich wirklich und welche passen wirklich zu meinen Werten, weil vielleicht gibt es da Grenzen, wo du merkst, ey, das ist eigentlich völliger Quatsch. So, ich habe das, wie gesagt, bei mir im Umfeld, im erweiterten Umfeld ja immer wieder, dass Leute so offene Beziehungsmodelle ausprobieren. Und dann gibt es manche, die sind so radikal dagegen und sagen, boah, niemals, könnte ich mir nicht vorstellen. Dann denkst du so, ja, aber weißt du noch, als wir vor 6 Jahren Karneval feiern waren, da bist du doch auch fremdgegangen da plötzlich. Und dann denkst du so, hey, ist das denn wirklich dein Kernwert, dieses, deine Partnerin darf nichts mit einem anderen haben? Oder woher kommt diese Grenze, die du deiner Partnerin, die sich das vielleicht wünscht, da aufzeigst? Und wenn du das dann nochmal hinterfragst, und wirklich fragst, wohinter stehe ich zu 100% und wo könnte ich meine Grenzen nochmal überprüfen? Ich glaube, dass das auch kraftfrei macht, um dann die Grenzen, die dir echt was bedeuten, eher durchzuziehen und die unnötigen vielleicht einzureißen und anderen dafür, wir haben eben schon gesprochen, da wo meine Freiheit aufhört, fängt deine an, mehr Freiheit zu geben.
Ja, ja, guter Punkt. Ja, also ja, dass man es klarer sieht, dass eben nicht so nebulös bleibt, sondern ja, das ist mir wirklich wichtig. Das andere dachte ich eigentlich für mich nur, dass es wichtig wäre. Ist es vielleicht gar nicht. Ja.
Ja. Verstanden. Dann der vierte Fehler ist die Line-Crossing-Illusion. Also die überschrittene Linie. Die Illusion der überschrittenen Linie, so rum. Da gab es eine Untersuchung in den USA, Columbia University von Daniel Ames und anderen, die haben Studis aus einem MBA-Studiengang in so eine Verhandlung geschickt. Und da ging es irgendwie, also war fiktiv, aber die mussten richtig irgendwie so einen Deal aushandeln, wo es auch um viel Geld ging. Und dann hat man die Leute nachher gefragt, ja, was glaubst du denn, wie durchsetzungsstark warst du? So von überhaupt nicht, ne? Ich bin total auf alle Wünsche vom anderen eingegangen, bis hin zu, boah, ich war so ein bisschen drüber, oder sogar im letzten Punkt, boah, ich war so richtig drüber. Ich habe es echt übertrieben mit meinen Forderungen. Ich habe sehr klare Grenzen dem anderen aufgezeigt, bis hierhin und kein Dollar weiter. Und dann zeigte sich, dass die Leute sehr oft in der Selbstbewertung dachten, ich war total harsch, ich habe es übertrieben, ich habe eine zu harte Grenze gezogen, deren Gegenüber das aber als völlig angemessen und durchsetzungsfähig betrachtet hat. Ja, das heißt, ich kenne das sehr, sehr gut von mir selber. Du denkst dann, wenn ich jetzt Nein sage, wenn ich sage, hier ist meine Grenze, dann tue ich dem anderen was an oder dann bin ich eben zu harsch oder ich wirke irgendwie drüber. In Wirklichkeit scheint es da ein Phänomen zu geben, zumindest hier in dieser Studie konnte es schön gezeigt werden, dass Menschen sich darin vielleicht überschätzen und dass eigentlich dein Grenzen aufzeigen gar nicht so negativ oder drüber wahrgenommen wird, wie du dir das vorstellst.
Ja, das ist, glaube ich, das Typische, dass man für den anderen mitdenkt und da eine Einstellung vermutet, die vielleicht oder oft gar nicht so da ist.
Ja.
Das kennt jeder von Schüchterner, dass man bestimmte Leute nicht ansprechen mag, macht es dann trotzdem und dann stellt sich raus, es ist alles so easy und so nett und man hat einfach Vorurteile gehabt.
Ja,
ja, interessant.
Mhm. Nummer 5, da kommt jetzt die Angst. Die muss ja kommen. Nach der hast du eben gefragt. Wenn ich jetzt so einfach Grenzen ziehen könnte und es wird danach nichts passieren, ja, dann hätte ich ja wahrscheinlich keine Schwierigkeiten damit. Aber es fällt ja vielen Menschen schwer, die Abgrenzungen im Leben aufzustellen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz viel mit Angst zu tun hat. Weil ich fürchte, und das ist ja vielleicht auch der härteste Part am Grenzen setzen, dass ich irgendwie jemand anders vor den Kopf stoße oder dass ich halt ja auch klar meinen Punkt durchziehen muss. Wir haben ja gerade eben schon ganz viele Sachen dazu genannt. Und sich dann einmal klar zu machen, gibt es vielleicht Grenzen, wo du sagst, ich habe so eine Angst vor der Angst, die dann entsteht, vielleicht ja auch zu Recht, weil deiner Partnerin mal zu sagen, ey, ich muss wirklich sagen, so wie du dich mir gegenüber verhältst in dem und dem Bereich, das geht zu weit, dann kann das ja einen totalen Konflikt vom Zaun brechen und plötzlich erwidert die was und schreit dich an und sagt, ich habe aber auch den und den und den Punkt, ne? Und du merkst plötzlich, boah, das fühlt sich echt unangenehm an und da entsteht eine Wut in dir, eine Unsicherheit, vielleicht auch eine Angst. Jetzt aber aus Angst vor dieser Angst, das nicht zu tun, macht es unglaublich schwierig.
Genau, und da wird es auch fatal. Meistens ist es so, und das meint ja auch die Freiheit des Nein. Wenn man es ausprobiert und dazu gehört vielleicht ab und zu auch mal Mut, aber es ist ein Stück Freiheit, den du da erlangst. Und das ist eben auch der positive Aspekt an dieser ganzen Sache. Das Nein fällt dir vielleicht schwer, die Grenze zu setzen fällt dir vielleicht schwer. Es gibt vielleicht Ärger, aber das muss man lernen, das zu ertragen, weil es bringt dir wieder ein Stück Freiheit zurück.
Genau, ganz genau. Und es kommt ja noch dazu, der Punkt, das hast du gerade eben schon angerissen, deine eigene Wahrnehmung muss ja überhaupt nicht zutreffen. Ja, ich glaube, wir haben dann alle so Geschichten, die wir uns im Kopf zusammenstellen. Boah, wenn ich jetzt mich beschwere, dass die andere Person da das und das nicht getan hat, wenn ich jetzt hier eine Grenze ziehe, wenn ich jetzt jemandem mal richtig aufzeige, stopp, das wird ja total unangenehm und dann habe ich Angst und dann habe ich Unwohlsein. Das Ganze ist ja jetzt aber erstmal nur deine subjektive Vorstellung. Und selbst wenn es dazu kommt, ist dann eine Vermutung und du fühlst genau das, was ich gerade alles aufgezählt habe, ist das ja erstmal alles nur in deinem Kopf. Und ich habe dann so gedacht, wenn ich mich erinnere an die Momente, gerade Anfang 2022, letztes Jahr, habe ich das so oft gemacht, Nein gesagt, Dinge abgesagt, Grenzen gezogen, für mich selber, auch mit mir selber, aber auch gegenüber anderen. Das wurde oft so positiv wahrgenommen. Die Leute haben das als stringent wertgeschätzt. Die haben das als Klarheit honoriert, weil eben nicht rumgedruckst wird und irgendwie eine Ausrede vorgeschoben wird oder am Ende muss ein Projekt kurzfristig abgesagt werden, weil du es doch nicht wieder schaffst. Sondern es wurde mir total gut ausgelegt, dass ich Nein sage.
Letztendlich, wenn wir es zu Ende denken, steckt ja auch eine Wertschätzung dahinter.
Finde ich auch.
Ne, du willst ja, jetzt sind wir wieder bei dem Kellner, da würdest du ja gar nichts begründen, würdest vielleicht sagen, komm jetzt hier, das ist so und so, Abmarsch. Aber wenn du wirklich jemandem ein Nein bringst und sagst, es geht aus dem Grunde nicht, das ist ja eine Wertschätzung. Du gehst mit ihm eben nicht so flapsig um. Ja.
Ja.
Ich glaube, das liegt da auch drin, eben der Wert.
Ja, die Wertschätzung, und das bringt uns vielleicht zum sechsten Fehler, hör auf zu versuchen, die ganze Zeit die Gefühle von anderen Menschen zu managen.
Ja, ne? Ja, genau.
Also
überschätz dich nicht.
Überschätz dich nicht, wirklich, überschätz dich nicht. Und bevor du jetzt denkst, ey, meine Grenze hier wird ja den anderen total fertig machen oder die ist übertrieben oder die ist zu hoch angesetzt, bleib mal cool. Die Gefühle macht der andere selber. Ne? Und also das habe ich wirklich so gedacht, ey, überschätz dich nicht, ist eigentlich die beste Zusammenfassung. Wir denken so oft, dass wir in anderen so krasse Gefühle auslösen. Vorsichtig, wir sind Architektinnen unserer Gefühle und wir konstruieren die selber. Da gibt's Trigger von außen und da ist immer ein Interplay auch mit anderen Menschen. Aber am Ende machst du, was du fühlst und der andere macht das auch für sich. Und wenn du jetzt nur aus Schiss vor schlechten Gefühlen beim anderen deine Grenzen nicht durchziehst, ja, das finde ich eigentlich sehr schön, was du gerade gesagt hast. Das ist fehlende Wertschätzung am Ende vielleicht sogar.
Ja, genau. Wenn man es zu Ende denkt, ist das so. Und wenn du dich immer klein machst, das wäre jetzt wiederum das Gegenteil, da wird mein Vater oder hätte mein Vater damals gesagt, mach dich nicht so klein, so groß bist du nicht. Mhm. Daraus resultierend, als fast schon als mathematische Gleichung, ist ja, wenn du wirklich auch sagst, was du willst, damit nimmst du den anderen ja auch ernst.
Ja, sehr schön.
Ja.
Letzter und für mich, ich muss sagen, fast der liebste Punkt, doch es ist, glaube ich, der liebste Punkt. Und zwar, du denkst, die Grenzen helfen nur dir. Das machen ganz viele von uns. Wir denken jetzt, wenn ich jetzt anfange abzugrenzen, wenn ich jetzt Grenzen setze und jemandem sage, bis hierhin und nicht weiter, dann wird das für mich ein Pluspunkt sein. Es ist aber im Zweifel auch für die andere Person ein Pluspunkt. Warum? Ich habe vor ein paar Wochen bei mir im Club Bastian Willenborg da gehabt, einen Schematherapeuten. Und ein Schematherapeut ist also eine Technik, wo man sich damit auseinandersetzt, welche Schemata wirken in dir? Was hast du so für Grundüberzeugungen, für Emotionsmuster in deiner Kindheit gelernt, die immer und immer wieder in dir aktiviert werden und die dann vielleicht auch noch im Erwachsenenalter dein Verhalten mitbestimmen. Und zu diesen Schemata gehören Grundbedürfnisse, die Grundbedürfnisse eines Menschen zu kennen. Und wir hören mal kurz rein, was der gesagt hat, weil das fand ich so augenöffnend, wenn es um Grenzen geht. Achtung.
Also wichtig ist, glaube ich, es gibt emotionale Grundbedürfnisse, die einfach da sind.
Ja.
Und die erfüllt werden müssen. Und das sind in der Schematherapie werden da 5 definiert. Das ist einmal Bindung, sozusagen sowas wie Sicherheit, Bindung, gucken. Autonomie. Ich darf mich ausprobieren. Mhm. Tatsächlich relativ wichtig finde ich auch Grenzen, realistische Grenzen, das darfst du jetzt nicht machen. Das ist nicht in Ordnung.
Das ist ein Bedürfnis?
Ich finde ja.
Und erklär das mal deinen beiden Kindern.
Tue ich reichlich.
Okay.
Nee, das ist auch zu viel, meine Güte. Nee, das nicht. Aber wenn du das Bedürfnis nach Grenzen nicht befriedigst bei deinen Kindern, dann ist wirklich die Gefahr hoch, dass die so keine Frustrationstoleranz haben, das heißt langweilige Dinge nicht durchziehen können, häufig Schwierigkeiten in Ausbildung, in Schule nachher bekommen. Und wenn du denen dann noch vermittelt hast, sie sind die größten und geilsten und tollsten.
Dann hast du ein Arschloch erzogen. Und das müssen wir jetzt ausmitteln. Ich habe mich fast gestritten mit Nicola an der Stelle, wobei wir uns am Ende einig waren, weil ich kurz das Gefühl hatte, dass sie keine Grenzen aufzeigen will, sondern das Kind total bedürfnisorientiert erzogen wird. Und dann, jetzt wo du es auch nochmal so klar sagst, das finde ich so schön, wenn sich die Folgen irgendwie auch verbinden hier, macht es jetzt viel mehr Klick in meinem Kopf, weil mir klar wird, ey, das Kind hat ein Bedürfnis
nach Grenzen.
Ein Mensch hat ein Bedürfnis nach Grenzen. Ja, und ich bin heute meinen Eltern unglaublich dankbar, dass es zum Teil sehr klare Grenzen gab.
Ja. Du, und also vielleicht auch ganz kurz und dann machen wir die anderen beiden weiter. Auch aus meiner Erfahrung in der Therapie hat es einigen Menschen wirklich, wirklich geholfen, auch im Rahmen der Therapie klare Grenzen aufzuzeigen. Ja, nee, bis hier und nicht weiter. Und das hat entlastet und dann gab es eine Sicherheit, sich weiterzuentwickeln.
Das glaube ich.
Was sagst du? Ja, großartig. Da kommt ja schon raus, gerade zum Ende hin, dass eine Grenze eine Entlastung bringen kann. Weil eine Grenze schafft eine Klarheit, eine Grenze schafft eine Kante und letztendlich kann man sich an dieser Kante auch festhalten.
Aber wie im Schwimmbad so am, wie im Schwimmbad an der Kante vom Becken. Sehr schön.
Ja.
Stimmt, das ist ein schönes Bild. Ich fand das so gut, dass er auch nochmal gesagt hat, es geht nicht nur um Kinder, die Grenzen brauchen und die Grenzen wollen, sondern dass eben es ein menschliches Grundbedürfnis ist, dass wir Grenzen aufgezeigt bekommen. Und wenn du dir jetzt mal vorstellst, in dieser Welt, wo du so viel und frei und auch immer selbstgestalteter bestimmen kannst. Wie willst du leben?
Ja,
willst
und
du
gerade lieben, willst du so arbeiten? Die Zeit, der Zeitgeist der Option.
Der Zeitgeist der Option. Wenn dann einer kommt und sagt dir, ey, hier sind aber auch Grenzen in unserer Liebesbeziehung, in unserem Team, für mich als deine Angestellte. Ich glaube, dass man unterschätzt, wie gut das anderen Menschen tut, wenn man denen klare Grenzen aufzeigt, auch als Erwachsene.
Ja, und vor allen Dingen der andere hat eine Chance, dich richtig einzuschätzen, weil er genau weiß, was du darüber denkst. Ja.
Spricht ja auch total für eine Selbstreflektiertheit, wenn du sagst, ich kenne meine Grenzen. Wenn du mich jetzt bitten würdest, nimm mal einen Zettel und schreib mal so vielleicht in bestimmten Bereichen deine Grenzen auf, wüsste gar nicht, wie schnell und wie viele und wie präzise ich die benennen könnte. Also in dem Moment, wo ich jemand anderem meine Grenzen aufzeige, zwinge ich mich ja auch zu einer Klarheit.
Stimmt. Und genau, und das Wort präzise taucht gerade auf. Ich glaube, diese Präzision bringt dein Umfeld auch dazu, genauer mit dir umzugehen und nicht so ins Ungefähre immer zu stochern.
Ja.
Das ist gut.
Ja. Ja, mein lieber Sehr Atze, gut. Das waren 7 Mensch. Fehler, die wahrscheinlich die allermeisten Menschen beim Grenzen setzen machen. Ich, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe bei vielen gedacht, ach krass, schade, dass ich das nicht vorher wusste. Ich trainiere das Nein sagen, ich trainiere das Grenzen setzen weiterhin. Wer Lust hat, übrigens da noch tiefer einzusteigen. Wir hatten schon vor einiger Zeit mal die Folge Ja zum Nein. Da ging es darum, wie ziehe ich rote Linien? Wie kann ich das schaffen, die Kosten eines Ja's mit einzubeziehen? Wie setze ich Grenzen auch durch? Also nochmal eine ganze Reihe von praktischen Tipps. Wer Bock hat, hört da nochmal rein.
Ja, das stimmt. Das ist ein ganz guter Hinweis. Das kann man, da kann man vielleicht die etwas ältere Folge mit dieser Folge für sich auch verbinden. Ja. Ich werde es auf jeden Fall nochmal machen. Ach ja, solche Sachen, die bringen mich echt weiter.
Gut. Mein harmoniesüchtiger, mein harmoniesüchtiges Schätzelein. Dann sind wir ja schon wieder am Ende angekommen.
Ach, mein Gott.
Was hast du heute noch vor, Schönes?
Ich werde jetzt gleich endlich mal frühstücken. Wir haben jetzt, glaube ich, gleich 14
Uhr. Wir haben 13.30 Uhr, okay.
13.30 Uhr und dann geht's per Auto nach Neubrandenburg, ins schöne Neubrandenburg. Und da spiele ich heute dann meine Show. Ach, gestern war ich in Berlin. Das ist, also gestern ist es, ich hatte das gar nicht mehr so auf der Rechnung. Berlin, klar, hier geht's ab und der Berliner ist ja aus, oder die Berliner sind sehr selbstbewusst und das war so eine geile Show. Wir haben uns da gegenseitig hochgeschaukelt, Hammer. Publikum und Hammer. Ich. Und ich bin dann irgendwann von der Bühne und habe gedacht, ja, genau deshalb mache ich diesen Job. Und ich war eigentlich bereit, im Grill Royal die Tische umzustürzen. Und dann fiel mir ein, oh, ich muss ja um 6 Uhr beim Sat.1 Frühstücksfernsehen.
Gab's denn, wurde Spargelsalat gereicht?
Nee, den habe ich da gar nicht mehr gesehen. Das,
nee, hab ich letztens auch nicht
Konzept
gesehen.
Das Konzept ein bisschen geändert.
Es kocht keiner mehr. Es wird auch beim nächsten Mal für eine Absage bei mir sorgen. Also Spargelsalat müssen wir auf jeden Fall unseren Rider aufnehmen, wenn wir nochmal da zusammen sein sollten. My dear. Dann sind wir durch.
Wo geht's bei dir hin?
Ich sitze hier gerade in Münster in meinem Studiokeller, packe gleich das Auto, weil ich ein paar Tage Skifahren gehe und bin guter Dinge. Also heute ist gleich, guck mal meinen Kalender, doch ich spreche gleich nochmal mit Nina und Olli von der MS Günther. Ich habe nachher noch einen ganz kleinen privaten Termin und ansonsten nichts mehr. Alles gut.
Ach, alles sehr gut. Vertauschte Rollen. Ich habe so eine Wahnsinns-Höllenwoche hinter mir, quasi Speed Metal. Aber nicht einen Tropfen getrunken, dann geht's ganz gut.
Oh Gott. Ich lerne ja von dir. Ich versuche Ruhe in mein Leben zu bringen und Entspannung.
Nein zum Alkohol.
Genau das. Ich werde jetzt noch ein bisschen mit ChatGPT reden. Die nervt mich auch nicht. Berücksichtigt all meine Grenzen und bin dann hier raus. Atze, bis nächste Woche. Wir sind wieder da übrigens für alle, die sich fragen, Moment mal, wir haben gar nicht am Anfang was dazu gesagt. Unsere kleine Winterpause war vorbei. Wir haben uns sehr, sehr, sehr gefreut, dass diese Idee, dass wir nochmal Folgen rauspicken, die uns irgendwie gefallen, so ein bisschen kuratiert wie im Museum, neue alte Bilder an die Wand hängen, dass das euch so gefallen hat. Geil.
Ja, stimmt, das war ja die große Frage.
Wie kommt es
an? Es kam sehr gut an, viele haben sich gefreut. Ja, Und das wäre ja auch immer mal wieder, wenn wir im Sommer oder im Winter was machen, eine gute Möglichkeit, nochmal zurückzuspringen in unserer Reihe hier.
Und warum machen wir das? Nicht aus Faulheit, sondern ich muss tatsächlich sagen, für mich war heute die Vorfreude, vor allem auch so, weil das letzte Jahr dann Richtung Ende auch doch wieder ein bisschen voll war natürlich. Die war wieder so hoch. Also weißt du, ich bin mit so einem neuen Knistern hier wieder angetreten und dachte, das ist nämlich der geile Effekt davon, wenn man sich zwischendurch mal rausnimmt, dass man wieder, ja, dass man ja auch erst merkt, was man hat, wenn es mal nicht da ist. Und ich habe einfach so gemerkt, boah, wie viel Bock habe ich auf diese Aufnahme heute gehabt.
Ja, ist richtig Bock drauf. Ja Leon, dann pass gut auf dich auf,
wenn du
die Engel runterstürzt. Ja. Und ja, ich drück dich, mein Lieber.
Ich dich auch. Tschüss, tschüss.
Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo, noch ein kurzes PS zum Schluss von mir, denn ich habe gerade eben ja diesen kleinen Einspieler euch gezeigt von Bastian Willenborg, dem Schematherapeuten. Und der war bei mir im Club zu Gast und das im Grunde jede Woche ein Experte, eine Expertin zu Gast und spricht mit mir. Und wenn ihr eben im Club seid, auch mit euch, weil ihr live dabei sein könnt, über ganz verschiedene Themen. Da geht es um Ängste, da geht es darum, dass wir im Hamsterrad rennen, da geht es um Selbstwertgefühl. Oder wie jetzt in dem Fall um Bedürfnisse, die unser Leben ausmachen und die vielleicht irgendwie in der Kindheit geprägt wurden. Und ich sage euch das mit dem Club an der Stelle nochmal mit 3 Ausrufezeichen, weil ihr den gerade noch bis Ende Januar komplett kostenlos testen könnt. Also wenn ihr euch anmeldet bis Ende Januar, dann könnt ihr einen Monat lang einfach mal reingucken, die ganzen Inhalte sehen. Ihr seid auch bei einer Live-Session mit mir mal dabei. Ihr könnt bei solchen Gesprächen wie mit den Expertinnen und Experten dabei sein. Ihr habt glaube ich jetzt schon um die 50 Podcast-Folgen, die ihr reinhören könnt oder vielleicht hört ihr sie euch auch alle an in dem einen Monat. Wirklich ein volles Programm und falls ihr dann nach dem Monat sagt, ich bin raus, gar kein Problem, bleiben wir Freunde. Falls ihr sagt, ich habe Bock dabei zu bleiben, dann kriegt ihr von uns ein Workbook geschickt, ihr kriegt den kompletten Zugang und seid ein Jahr mit am Start und ja, reist mit mir durch die Welt der Psychologie. Das war meine Idee. Ich bin so viel in der Wissenschaft unterwegs und dachte, es wäre schön, wenn die bei mehr Menschen ankommt. Und der Club ist die Idee dafür. Ihr geht einfach auf wemind.de, da findet ihr das direkt auf der Startseite. Und vielleicht sehen wir uns ja dann bald mal endlich echt im Club in der Live-Session. Würde mich freuen. Jetzt aber Feierabend. Tschüss, ihr Lieben.